Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Soll ich mal kurz dir eine Geschichte erzählen, wie ich neulich beim Arzt war und meine Krankenkassenkarte nicht dabei hatte?
Oh Mann, weißt du, ob mir das schon passiert ist? Was hast du da gemacht? Ich muss immer nach Hause gehen.
Ich bin zum Glück bei der TK, bei der Techniker-Krankenkasse und habe da angerufen und mir wurde sofort geholfen. Die haben sofort den Bescheid und den Nachweis natürlich zur Arztpraxis geschickt und haben mich dann auf die neue TK-App hingewiesen. Und die haben wir ja hier, glaube ich, auch schon mal besprochen gehabt. Und ist halt wirklich eine richtig gute App, weil da geht alles zack, zack. Du kannst im Prinzip alles mittlerweile, was deine Krankenkasse angeht, kannst du über die App regeln. Also du kannst natürlich Kontakt aufnehmen, du kannst das Bonusprogramm dort einstellen, du hast eine Funktion, die heißt TK Safe, also da sind zum Beispiel dein Impfpass kannst du da drinne speichern, Medikamente, Rezepte und so weiter, also richtig gute Sachen. Du kannst Dokumente und Nachrichten per Smartphone dann direkt irgendwo hinsenden, wo du sie brauchst. Du hast ein Postfach, wo alle wichtigen Sachen drin sind. Du kannst Bescheinigungen downloaden und versenden. Also all diese ganzen organisatorischen Sachen, die du oft mit Krankenkassen oder Ärzten hast, alles in einer App geregelt. Perfekt.
Das hört sich total easy an. Und vor allen Dingen, wenn man Techniker Krankenkasse sagt, das ist ja nicht irgendeine Krankenkasse. Die wird, glaube ich, ständig von Focus Money ausgezeichnet. Zuletzt im Juli dieses Jahres, also schon zum 15. Mal hintereinander, wurde sie dort als Deutschlands beste Krankenkasse ausgezeichnet. Also die haben es scheinbar richtig drauf, ne?
Ja, also du kannst auch so zum Beispiel, stell dir folgende Situation vor, du hast eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und dann kannst du die einfach so einreichen. Also indem du sie fotografierst und über die App hochlädst oder so. Also genau das, was man eigentlich heutzutage von der Digitalisierung erwartet. Die Techniker Krankenkasse macht's vor.
Die techniker.de ist eure Webseite. Findet ihr nochmal in den Shownotes. Dankeschön, Eddie.
Gerne.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake, nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Podcast ohne richtigen Namen. Halt die Schnauze, Jochen. Ich bin auch, lass mich doch wenigstens die Eröffnung machen, bevor du intervenierst.
Bitte, sprich weiter.
Du wolltest direkt was sagen, ich hab's gesehen. Ich hab noch nicht mal Luft geholt, da wolltest du schon reingrätschen. Jetzt lass mich doch mal, ich wollte doch noch gar nichts Böses sagen.
Bitte
jetzt
schön.
Bin ich natürlich schon wieder direkt zu Beginn schon wieder sauer.
Schon auf Zinne.
So, ich komm noch mal rein.
Ja,
so,
warte.
Du lässt mich jetzt einfach, nee, jetzt so.
3, 2.
Bitte.
Alter.
Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 150. Ich freue mich sehr, dass hier mein guter Freund und Kollege, den ich seit über 20 Jahren kenne, Georg Zahl am Start ist.
Hallo.
Hallo Georg.
Hallo.
Und natürlich auch Jochen Dominikus.
Hallo Eddie, mein Freund.
Hi Jochen, na, schönes Wetter in Nordfriesland, wie geht's dir?
Es schneit hier tatsächlich. Ich sehe, ich gucke aus dem Fenster und die ersten Schneeflocken rieseln auf den Teich. Da bildet sich gerade so eine, lass mich doch mal ausreden! Da bildet sich gerade so eine leise Eisschicht, weißt du? Und dann rieseln die einzelnen Schneeflocken auf meinen Teich und ich gucke auf meinen Teich und dann bin ich glücklich. Gerade war ich aber sehr unglücklich. Vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du mich genau beobachtest. Ich habe hier eine Tasse heißen Tee und ich habe gerade meine Zunge da und ich habe mir voll die Zunge verbrannt. Kennt ihr das? Beim Tee heiß? Doof. Und der Gaumen? Gut, das war mein Highlight heute Morgen.
Ich habe mal eine Frage, es war doch jetzt neulich Sturm.
Und, ja.
War das bei dir, du hast erzählt, also ich habe nur gelesen, dass irgendwie Nordfriesland oder irgendwie Sturm mega.
Ja.
Wie war das bei dir? Weil hier haben auch ganz schön die Bäume gewackelt.
Ich habe tatsächlich nicht so viel davon mitbekommen. Ich bin im Haus geblieben, in den sicheren vier Wänden, habe den Kamin angemacht und da muss man einfach ausharren, Ruhe bewahren. Und dann kann man wieder rausgehen, wenn es vorbei ist. So war das bei mir. Aber ich habe natürlich alles mitbekommen, was um uns herum passiert
ganz
ist.
Ganz anders als bei allen anderen Menschen.
Ja, also normalerweise
denen
kann man...
Denen fehlt nach draußen zu gehen und Panik
zu haben.
Ja.
Ich bin gestern geboostert worden, liebe Freunde, in Husum, im Impfzentrum. Ich habe also fürchterliche Schmerzen im Arm. Und wie findet ihr das? Sehe ich gut aus?
Das sind zwei völlig unterschiedliche Fragen.
Ja, ich habe auch mal einen Booster letzte Woche gekriegt und bin froh, dass es so gut wie keine Nebenwirkung gab. Aber ich hatte ja, ich habe ja jetzt, als erstes hatte ich Astra, dann hatte ich BioNTech. Und bei Astra hat es mich zwei Tage schon ganz schön nebenwirkungstechnisch.
Gesundheit?
Das ist immer noch von der Astra-Impfung. Hat sich auch ganz schön gebeutelt. Aber jetzt der zweite Booster mit BioNTech war gar nichts. Im Prinzip ein bisschen Kopfschmerzen. Alles gut. Aber man fühlt sich halt gleich so ein bisschen irgendwie, als ob man so ein Schutzschild mit sich rumträgt oder so. Eigentlich bescheuert, aber naja.
In so Computerspielen wurde dann neben dem HP-Balken noch so ein Schutzschild-Balken. Ja, Mass Effect genau. Zum Beispiel.
Ja, oder ja, Halo. Ja.
Schutzschild-Balken ist wieder da.
Lederhaut-Perk. Ja. Ich war ja gestern in so einer Gruppe im Warteraum. Also ich bin der.
Wie in so einer Gruppe?
Ich bin ja ins Impfzentrum gegangen, habe meine Unterlagen abgegeben. Dann hat der freundlich her gesagt: Okay, Herr Dominikus, Warteraum 1. Da war ich der Erste in diesem Warteraum. In diesem Warteraum passen ungefähr 30 Leute rein. Abstand war jetzt da nicht so unbedingt. Also da waren hinterher 30 Leute drin. Und dann musste man von diesem Warteraum in den nächsten Raum, in den Aufklärungsraum, wo die Ärztin für alle 30 erzählt hat, was jetzt passiert. Genau. Und nach dieser Erklärung der Ärztin musste man sich also praktisch in dem Flur, da waren auch Stühle, hinsetzen. Also alle 30, wovon ich der Erste war, saßen da. Mhm. Und dann ging die Tür zum Arzt auf. Ich kenne das, wenn man sich so auf so von einem Sitz erhebt und so, alles klar, ich bin ja der Erste und will da reingehen. Aber die Tür war noch nicht mal ein Spalt auf. Da stand eine ältere Dame gegenüber auf. Ja, wenn keiner will! Und sprintet da rein. Also, sie hat noch nicht mal darauf gewartet, dass
jemand... Da hast du gesagt, kennen Sie Etienne?
Absolut! Ja. Genau. Und alle haben
geklickt. Hast du dir ein Beinchen gestellt?
Ich wollte. Ich war zu weit weg, tatsächlich. Ich war zwei Sitze weiter weg. Aber kennt ihr dieses, wenn so alle so ein bisschen irgendwie sich anschweigen und es eigentlich peinlich und den Kopf schütteln über diese eine Person, die hat nicht mal eine Zehntelsekunde abgewartet. Ja. Und
dann schon gesagt,
wenn keiner will, gehe ich als Erster rein.
Da pocht mir ja die Halsschlagader genauso, wie wenn Leute halt fragen, isst du das noch? So nach 3 Sekunden, die man im Teller da stehen hat und man sich halt entschieden hat, zunächst mal ein bisschen so 3 Pommes zu essen, bevor man zum Schnitzel übergeht. Isst du das noch?
Ja, kann ich Reste vom...
Jochen, du bist super laut, pegel dich mal ein bisschen runter. Auch der Ausschlag, siehst du das denn
nicht unten im Zencast? Was hässlichen Ausschlag.
Ich gucke mal.
Mach mal was gegen deinen Ausschlag. Ich hatte eine ähnliche Situation. Ich war auch, wie gesagt, beim Boostern und wollte mir dann noch den digitalen Impfbescheid abholen. Aber irgendwie ist da bei denen das System ausgefallen. Deshalb sollte ich unten in die Apotheke gehen. Also bin ich runter. Und vor der Apotheke, da standen 3 Leute außerhalb der Apotheke. Und an der Eingangstür der Apotheke stand ein Schild, maximal 4 Personen gleichzeitig.
Ist ja schon eine Riesenapotheke. Bei uns passen 2 rein.
Ja, fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen großzügig, weil die ist gar nicht so groß. Aber egal, es stand da als Schild, maximal 4 Leute. Aber in der Apotheke selbst waren nur 2. Und vor der Apotheke standen auch 2 an, so sah es zumindest aus. Und ich wäre quasi der Dritte gewesen. Mhm. Also habe ich mich auch angestellt, weil ich dachte, okay, die warten auch alle, um reinzugehen. Stand also dort auch in der Schlange. Mhm. Kommt ein Typ, fährt direkt neben die Apotheke, stellt sein Fahrrad ab und geht einfach, guckt sich so die Schlange an, guckt rein, sieht das Schild mit maximal 4 Leuten, stellt wahrscheinlich fest, dass drinnen nur 2 sind und geht einfach an allen vorbei und geht einfach rein. Und ich war ja nicht der eigentlich berechtigt wäre als Nächstes. Und das hat mich in eine neue schwierige Situation gebracht, weil es wurde vorgedrängelt, aber eigentlich wurde sich ja vor dem vorgedrängelt, der als Erster in der Schlange stand. Versteht ihr?
Du warst nur mittelbares Vordrängeln.
Du warst auf mehrere Personen sauer. Einmal auf den Vordränger und dann den Typen, der wie ich damals nichts gemacht hat.
Und das hat mich komplett überfordert, weil ich nicht wusste, wie ich auf diese Situation reagieren soll. Sollte ich den Typen vorne in der Schlange anschnauzen, warum er sich das gefallen lässt? Sollte ich den Typen, der sich vorgedrängelt hat, anschnauzen? Mhm. Oder Nummer drei, und so habe ich es dann gemacht, habe ich gesagt, okay, wenn du so ein Lappen bist, dass du jetzt das einfach geschehen lässt, dann stehst du für mich auch nicht in der Schlange. Und dann bin ich, weil das ja waren ja dann drei drin, da stand ja maximal vier, dann bin ich als Vierter reingegangen.
Hast du dann gesagt, ach, sie stehen ja offenbar gar nicht an und bist vorbei?
Das hat er, glaube ich, dann gemerkt, weil er ist dann nach mir auch rein. Und hat halt dann der sich vorgedrängelt hat, als erstes ist gerade schon wieder rausgekommen. Und er hat ihm noch einen bösen Blick zugeworfen und der andere hat ihn ganz ignoriert, so, also, weiß ich überhaupt nicht, was da ist. Und da muss ich mir sagen, das ist dann Natural Selection. Das ist dann einfach, dann hast du es einfach nicht verdient, in die Apotheke zu gehen. Also, das kann ich nicht akzeptieren, dass man akzeptiert, dass jemand sich vordrängelt. Weil ich gehe jetzt nicht hin und mach da noch einen Prep-Talk und sag so hier, das kannst du dir doch nicht gefallen lassen, der ist sowieso, wieso sagen sie denn da nichts oder so? Nee, dann muss er einfach damit leben, dass andere Leute ihn einfach behandeln, als ob er nicht da ist.
Aber also was ich ja in der Situation immer mache, ist zuerst mal zu fragen, stehen sie hier auch an? Auch wenn es noch so offensichtlich scheint, weil es halt manchmal so ist, dass die Leute halt dann sagen, nee, ich warte hier nur auf meine Frau, die im Laden ist oder so. Dann kannst du das ja vermeiden.
Ich habe die Situation ja richtig eingeschätzt. Also die standen ja an.
Ja, okay, aber wenn du sagst, stehen sie auch an und er sagt ja, und dann kannst du ja sagen, aber es sind ja nur zwei Leute drin, sie können ja reingehen.
Ja, aber das wäre mir ein bisschen zu anmaßend gewesen, weil er vielleicht sich gedacht hat, es ist ja zu eng und warum soll ich da drinnen warten? Ich kann ja auch vor der Tür warten. Ja, also das war dann so. Ja, habe ich auch überlegt, ob ich das irgendwie sage. Es können ja noch zwei rein, aber die hatten eh nur zwei Kassen da drinne. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, er will halt lieber draußen an der frischen Luft jetzt warten, anstatt da drinne mit drei oder vier Leuten. Das wollte ich dann nicht, diese Diskussion wollte ich dann nicht. Und ich dachte mir, es geht ja auch schnell. Und weil es mich halt einfach nur, also die Selbstverständlichkeit, mit der eine Typ einfach so getan hat, als ob er nicht sieht, dass da drei anstehen und mehr oder weniger drei Leute gleichzeitig gedisst hat. Weil man drängelt sich ja nicht nur bei der Person, die als nächstes dran ist, vor, sondern du drängelst dich ja bei allen in der Schlange vor. Aber das Sprachrohr der Wartenden ist immer der als nächstes dran ist, meiner Meinung nach.
Ja, und alle anderen, die dahinter stehen. Die können ja alle was sagen eigentlich. Ne? Ja, sind ja alle betroffen.
Der quasi unmittelbar betrogen wird, ist ja der am weitesten vorne steht. Also der als nächster dran ist.
Da sollte man mal echt eine Sozialstudie machen, was das für Menschen sind, die sich so behandeln lassen und die so handeln. Ne?
Ganz also, eindeutig, wir machen einen True Crime Podcast. Ich wette, wir haben noch keinen Täter gehabt, der so schlimm war.
Mich triggert das total. Mich triggert beides. Mich triggert sowohl die Täter als auch die Opfermentalität.
Ich bin so ein
beiden,
Opfer.
In beiden Fällen macht mich das wirklich richtig sauer. Und aber ich kann ja nicht jetzt wie Batman ständig irgendwie durch die Stadt ziehen und gucken, ob in Schlangen alle sich korrekt verhalten. So was.
Wie oft wir da über dieses
verdammt langweiliger Batman-Film. Wenn er mit seinem Wagen vorfährt. Moment mal.
Springt da raus. Haben Sie sich gerade vorgedrängelt? Der Hotdog geht an die Dame dort hinten.
Man muss halt mit den kleinen Dingen anfangen.
Ich bin aber tatsächlich so ein Opfer. Ich weiß ja, dass ich Erster war. Ich meine, wie oft haben wir darüber gesprochen, über Schlange stehen, ist ja Wahnsinn, wie oft wir das. Aber ich stand da ja als Erster. Und alle anderen hinter mir müssen ja wissen, sie kennen mich ja jetzt, dass ich als Erster da bin und das Recht habe, als Erster geimpft zu werden. Ne?
Als die Frau jetzt da aufgesprungen ist und gesagt hat, naja, wenn keiner will.
Gut, die war dann überhaupt schon ein Aufruf? Also hat denn der Arzt gesagt, der Nächste bitte oder so?
Es ging nur die Tür so einen Millimeter Spalt auf und da kam der Arzt natürlich raus. Und bevor der draußen war, stand sie schon vor der Tür. Wenn keiner will, gehe ich rein. So, und
was hast du da gesagt?
Ich saß zwei. Gar nicht. Ich habe nichts gesagt.
Mann, Jochen, Alter.
Ich kann mir
doch den... Wieso? Sie fragt sie, warum sagst du dann nicht, entschuldigen Sie bitte, ich will, aber alter Mann ist halt kein Dezi.
Ja, ich war so überrumpelt, du hast natürlich vollkommen recht. Und das
regt mich so auf,
das Laufen
wir hatten dieses Thema vor zwei Wochen erst.
Alle auf dem
Flur wären schon
Stühle gestiegen und hätten gesagt, oh Captain, mein Captain.
Letztes Mal hast du als Ausrede, dass der Typ dir auf die Mappe gibt, aber jetzt war es eine alte, gebrechliche Frau. Wie weit muss es gehen? Irgendwann schubst nicht Sechsjährige weg am Kiosk und kaufen sich saure Gurken, bevor du irgendwas kriegst.
Ich war zuerst, Entschuldigung.
Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich wirklich nicht getraut. Ich habe dann ja auch gesagt, es ist doch eigentlich total peinlich, jetzt aufzustehen und auf sein Recht zu pochen, als erst da Mitte geimpft zu werden. Ich kann ja auch als Zweiter oder Dritter.
Okay, aber das,
Nee,
tut mir leid, da muss ich direkt rein, weil das ist natürlich Bullshit. Wo ziehst du die Grenze? Bei Nummer 2, die dich betrügt, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5?
Große Frage.
Oder lässt du dann 30 Leute durch,
ja,
und sagst dir, naja, ist ja egal, ich kann ja auch den Geburtstag meiner Tochter nächstes Jahr noch feiern.
In der Tat offenbart das eine große Schwäche in meiner Psyche, glaube ich.
Aber du ruderst ja jetzt, also dann bist du ja auch kräftiger.
Sieht man Zukunft. Das?
Ja.
Dass dir das auffällt, Herr Frank? Ja, ja. Mir ist auch schon aufgefallen. Aber Eddie hat tatsächlich recht, das ist ein Wunderpunkt, und ich finde es gut, dass wir uns regelmäßig über diese Themen austauschen, damit ich immer nochmal den Spiegel vorgehalten bekomme, wie schwach ich dann doch wieder in dieser Situation war.
Ja, aber du änderst ja nichts, du brauchst eine Verhaltenstherapie.
Das kann sein, aber ich möchte mal weiterreden, ich war jetzt nicht der Letzte in der Schlange, es hätten ja auch alle 30 vorkommen können, vor mir sein können. Ich bin tatsächlich als Vierter dann aufgestanden.
Als Vierter? Und Moment, du warst doch Erster. Du hast noch 3 weitere sich vordrängeln lassen. Ich dreh durch. Jochen, ich dreh durch.
Aber dann habe ich allen Mut, Eddie, und das ist wirklich was Positives, all meinen Mut zusammengenommen, ich bin von meinem Stuhl aufgestanden.
Nachdem kein anderer mir was gesagt hat.
Und habe mich praktisch mit meinen Unterlagen verlegen durchwühlt und mich vor die Tür gestellt. Und die Tür hatte zum Glück so ein kleines Fenster. Das heißt, ich konnte immer schon ein bisschen sehen, so ist der Arzt jetzt fertig da? Kommt der gleich zur Tür? Und dann habe ich noch einen Schritt extra in Richtung Tür gemacht, sodass ich genau, und alle anderen haben mich schon angeguckt, du Arschloch. So, hatten die schon den Gesichtsausdruck, der will sich vordrängeln. Das habe ich genau gespürt.
Aber wieso hatten die den Gesichtsausdruck, dass du dich vordrängeln willst?
Ja, weil die ja nicht
als Erster da
waren. Ja, aber das wussten ja nicht alle. Vielleicht haben sie es schon vergessen.
Wie war denn die Sitzung?
Ich war auch kurz davor zu sagen, ich stelle mich jetzt hier hin, ich bin jetzt gleich dran, aber ich war ja auch Erster. Also als Legitimation.
Hast du denn nicht am nächsten an der Tür gesessen?
Das war ja so, dass man ja der volle Warteraum, wo ich als Erster war, wurde geschlossen in einen anderen Raum verfrachtet. Wisst ihr?
Das ändert ja nichts an meiner Frage. Hast du als Nächster, also am nächsten an der Tür gesessen?
Ja, ja. Also es waren zwei Türen.
Okay.
Es waren zwei Türen und ich saß als Nächstes an einer Tür, ja, in der Tat.
Also erstens mal bist du immer noch viel zu laut. Du siehst doch auch unten die Ausschläge im Vergleich zu uns.
Regel
dich mal ein bisschen runter. Es knallt richtig in meinen Ohren. Und zweitens, wir nähern uns langsam hier einem True-Crime-Podcast, wirklich. Also langsam wird das hier zu einem Verbrechen und ich habe immer mehr Fragen, je mehr du erzählst, weil deine Geschichte ist lückenhaft, wenn ich das sagen darf. Ich habe das Gefühl, du verbirgst ein paar Informationen und deshalb habe ich Fragen.
Ja.
Also, erstens mal, im Impfzentrum gibt es da keine Form von Nummerierung oder Aufrufen, sondern die machen einfach nur die Türenspalt auf und wer immer als Erstes durch den Spalt tritt, ist eben dran und wird behandelt.
Ja.
Das ist, so läuft es bei euch. Es wird nicht Herr Dominikus gerufen, es wird nicht Nummer 352.
Nichts. In dem Fall nicht, nein.
Okay. Und ihr wart in diesem Impfzentrum im Wartezimmer und dann wurde das Wartezimmer aufgelöst und gesagt, bitte gehen Sie in ein anderes Wartezimmer.
In den Flur. Vor dem Wartezimmer, links in den Flur, also in einen anderen Gang. Und da gab es dann eine gemeinschaftliche Aufklärung der Ärztin, die über Nebenwirkungen aufgeklärt hat an alle 30, sag ich mal, 30 waren da, genau, damit die es alle gleichzeitig hören können. Und dann hat sie gesagt, so und gleich öffnen sich dann hier die Türen, dann kommen die Ärzte, dann können sie zu den Ärzten. Und dann gab es halt keine Sortierung. Das heißt, die Gruppe muss sich halt selber sortieren.
Und in diesem Gang standet ihr dann und habt gewartet, bis die Tür sich öffnet?
Da waren Sitze. Und man konnte auch stehen.
Und du warst ganz nah an der Tür des Behandlungsraums.
Es gab zwei Behandlungsräume und ich saß an einer Tür nah dran.
Und die Tür ist aufgegangen und trotzdem ist jemand an dir vorbei.
Nein, das war die andere Tür. Sonst hätte ich hier ein Beinchen stellen können.
Und also war das eher wie zwei Supermarktkassen und du standst an der falschen an?
Ja. Kann, ja. Es,
also war das quasi so, dass ihr euch aufgeteilt habt, und es war quasi ersichtlich, wir stehen hier für die linke Tür, nee, ihr steht hier für die rechte Tür. Nee.
Jeder konnte die Türen irgendwie erreichen. Es war keine eindeutige Zuordnung, wer wo steht. Wie bei der Kasse sowas nicht.
Georg, sollen wir am Wochenende nach Husum fahren und uns das mal genauer angucken?
Ich glaube schon. Ich habe halt auch so ein bisschen, also zum einen klingt das jetzt immer mehr nach so einem modernen Horror-Thriller oder so, ne, wo dann so 20 Personen in einem Raum sind und keiner weiß, was passiert, und irgendwann kommt so eine Lautsprecherstimme und am Ende sind noch zwei übrig, die überleben, und zwischendurch erfährst du, was die alle gemacht haben, um da hinzukommen. So ein Squid bisschen Games. Klingt das gerade. Und so ein Stück weit auch Falling Down, ne, mit Michael Douglas. Wo er irgendwann denkt, ich bin jetzt genügend rumgeschubst worden, jetzt schlage ich zurück. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Abgesehen davon, dass wir hier zur anonymen Selbsthilfegruppe der in der Schlange Steher geworden sind, langsam mit dem Podcast, weil wir das Thema als wiederkehrendes Thema haben. Aber da müssen wir halt Vorarbeit leisten. Und ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, uns das irgendwann anzugucken, um eines dieser drei Szenarien zu verhindern.
Aber es fängt ja genau mit solchen Kleinigkeiten an. Das ist ja einfach nur symptomatisch für andere Dinge im Leben. Weil wenn das passiert, was passiert denn an anderen Stellen? Mhm. Was ist, wenn die Zombie-Kalypse ausbricht? Und die Leute gehen an dir vorbei und nehmen das Wasser und das Klopapier aus dem Supermarkt. Wir hatten das Anfang der Corona-Pandemie, und du kommst mit leeren Händen nach Hause und hast kein Klopapier für deine Familie. Was ist dann, Jochen?
In der Tat, ich wurde auch zunehmend unruhiger, als die Leute dann an mir vorbeimarschierten. Da kriegt man dann innerlichen Hass auf sich selber tatsächlich, dass man jetzt endlich mal handeln müsste eigentlich. Und dann muss man allen Mut zusammennehmen, und das habe ich dann, ich war Vierter. Ich finde das jetzt schon nicht so schlecht. Ich hätte auch 30. sein können. Von daher hat es ja Fortschritte gemacht.
Ich weiß, es ist wahrscheinlich pädagogisch wertvoll zu loben, nicht 30. zu sein, aber in meinem Kopf ist einfach nur, dir stand der erste Platz zu und den hast du dir nehmen lassen, und das kann ich nicht ausklammern. Aber ich würde gerne dieses Gedankenspiel weiterspielen. Stellt euch vor, wir hätten amerikanische Verhältnisse und man könnte hier Waffen kaufen, also beziehungsweise legal besitzen, so wie die Amis in dem Sinne, also auch nicht nur, wenn du im Schützenverein bist, irgend so eine Luftpistole oder so, sondern schon richtige halbautomatische Feuerwaffen. Hättet ihr Waffen?
Nee.
Nee. Überrascht dich jetzt total, ne? Dein Gesichtsausdruck ist so, what? Kann ich jetzt sagen, dass ich eigentlich gerne eine halbautomatische Waffe haben möchte? Wie ist der mit dir?
Ja, also natürlich ist der erste Reflex zu sagen, nein, weil ich bin ja nicht bescheuert. Aber ich versuche mir dann natürlich die Welt vorzustellen, in der wir dann leben. Und wenn dann um mich rum sozusagen alle Waffen haben, dann denke ich mir halt, ja, vielleicht sollte ich doch auch eine haben. Verstehst du? Weil ich will dann auch nicht der Einzige sein, der keine hat und mit gutem Beispiel vorangeht. Aber natürlich ist das dann auch Teil des Problems, weil so rüstet natürlich dann die Nation auf. Aber wenn erstmal alle Waffen haben, dann ist natürlich die Bedrohungslage auch eine andere, weil dann kommt der Einbrecher halt vielleicht auch mit einer Waffe und nicht nur.
Dann ist er selber schuld. Keule.
Aber ja, es ist natürlich.
Das ist ja nicht sein Problem, dass er selber schuld ist, sondern was Etienne ja sagt, ist, wenn ich dann keine habe und der Einbrecher hat eine, dann stehe ich ja doof da. Das ist ja auch das, was die Amerikaner immer denken, ne? Die denken ja immer, das Einzige, was einen Bösen mit einer Waffe stoppen kann, ist ein Guter mit einer Waffe.
Just for protection!
Funktioniert halt nicht. Ich habe neulich Statistiken dazu gelesen, die, dass auf eine legitime defensive Waffenbenutzung, also sprich jemand, der eine Waffe benutzt, um Schaden abzuwenden, kommen 20 unabsichtliche und anderweitig tödliche Waffenbenutzungen. Mit anderen Worten, wenn du eine Waffe hast im Haus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nutzen kannst, um tatsächlich Schaden abzuwenden, deutlich geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass sie versehentlich oder absichtlich, das kommt auch noch dazu, von dir oder anderen in deinem Haushalt genutzt wird, um jemand anderem tödlichen Schaden zuzufügen. Nur tödlich. Also die Unfälle noch gar nicht mit eingerechnet.
Ich stelle mir das jetzt gerade.
Das ist halt doof. Dann schießt man sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes in den eigenen Fuß mit der entsprechenden Waffe.
Ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn ich so einen Revolver hätte. Und ich wohne hier auf dem.
Ja.
Heißt das so?
Wenn du überm Saloon wohnst,
meinst
du?
Pistole.
Bitte was? Wenn du überm Saloon wohnst. Und die Gringos kommen.
So, ich will, wohne hier.
Holst du schnell den Revolver raus.
Wohne hier auf dem Land. So, und es ist nachts halt sehr dunkel. Und man weiß auch nicht, wer, ob es eine Katze ist, die draußen rumschleicht. Was mache ich
schießt denn dann? Schießt man erstmal und dann.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich durch meinen Garten warte, bewaffnet, um zu gucken, ob irgendjemand ums Haus schleicht, das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Sowieso.
Ja, das passiert ja auch regelmäßig, was du beschreibst, dass die Leute halt glauben, dass von irgendetwas eine Gefahr ausgeht, wovon gar nicht wirklich eine Gefahr ausgeht und es dann halt zu Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen kommt, weil jemand halt eben gedacht hat, da ist ein Einbrecher, es war aber kein Einbrecher.
Vielleicht übe ich das erstmal mit so einer Gummipistole, also mit so der Gummipfeile verschießt oder so. So langsam rantasten.
Ich habe hier interessante Statistiken gefunden. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Amerikaner sagen, dass sie im Besitz einer Schusswaffe sind?
Über die Hälfte, glaube ich.
Mhm. 55%.
Mhm.
Und noch eine interessante.
Es gibt, glaube ich, trotzdem zwei oder dreimal so viele Waffen wie Amerikaner. Das heißt, wenige Leute besitzen sehr, sehr viele Waffen.
Und hier noch Anzahl der erfassten Vorfälle, Todesfälle und Verletzten durch Schusswaffen in den USA in den Jahren 2014 bis 2021. Eine sehr interessante Statistik. 2021, also sogar noch im laufenden Jahr jetzt, 19.230 Getötete, 37.866 Verletzte und Kinder 0 bis 11 Jahre 991, getötete und verletzte Jugendliche 4.277. Let that sink in.
Das ist viel. Es gibt doch auch diese, das habe ich euch, glaube ich, auch mal geschickt, diese Statistik, ne, dass deutlich mehr Kleinkinder andere Amerikaner töten pro Jahr, als Terroristen Amerikaner töten. Das ist auch eine kranke Vorstellung, oder? Also alleine dadurch, dass die, also mit Schusswaffen, ne? Nicht durch irgendwas anderes, versehentlich ins Auto gesetzt und, keine Ahnung, Gaspedal durchgetreten. Das ist halt auch eine erschreckende Vorstellung.
Das ist super krass. Vor allem bei diesen 12- bis 17-Jährigen, da sind wahrscheinlich auch schon Gang.
Ja,
Dings auch schon drin, dürfen die sagen, ne? Aber bei 0 bis 11 kann man fast schon sagen, also bei diesen circa 1000 oder 900 oder was da im Durchschnitt, aber es hat deutlich zugenommen. 2019 waren es 695, davor immer so um die 600, 700. Aber so getötete Kinder, 0 bis 11 Jahren, da kannst du ja ausgehen, dass das Unfälle sind.
Meistens, ja.
Crazy.
Wie ist denn eigentlich wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich die Regelung? Dürfen die offen getragen werden oder müssen die im Auto oder im Waffenschrank sein? Oder laufen die da teilweise in Orten rum, wo sie im Halfter haben oder im Gürtel oder in der Hosentasche?
Es gibt halt irgendwie Open Carry Staaten, wo du halt tatsächlich offen die entsprechende Waffe tragen darfst. Und dann gibt es, glaube ich, auch welche, wo du sie nur mit Einschränkungen bei dir führen darfst und so weiter und so fort. Aber die höchste Eskalationsstufe ist, dass es erlaubt ist, die Waffe offen zu tragen. Dann siehst du halt teilweise, gab es ja im letzten Jahr und auch in diesem Jahr immer wieder mal, dass Leute zu irgendwelchen Demonstrationen und Protesten gehen mit so einer AR-15, also mit so einem Gewehr, und mit einem scharfen Gewehr einfach neben so einer Demonstration herlaufen. Also das gibt's und das ist mancherorts legal. Ich glaube, es ist sogar mancherorts legal, das an bestimmten öffentlichen Orten zu tun, aber nicht uneingeschränkt. Und also als öffentlicher Ort zählt dann zum Beispiel nicht irgendwie wieder, weiß ich nicht, ein Footballstadion oder so, weil das wiederum dann Privatbesitz des Vereins ist oder so. Aber es ist halt, ja, je nach Bundesstaat unterschiedlich. Aber schon befremdlich. So, wenn ich jemanden sehe, der mit so einer militärisch aussehenden, es ist ja natürlich keine, was heißt natürlich, aber es ist ja keine, rumläuft und Leute das für ganz normal halten, dann ist das für mich schon sehr befremdlich. Wenn man sich halt überlegt, dass es Leute gibt, die komplett die Fassung verlieren, weil sie sauer sind, dass jemand ihnen die Vorfahrt genommen hat, und dafür aus ihrem Auto rausspringen und mit hochrotem Kopf sich mit anderen prügeln wollen, dann stellst du dir halt die Frage, in vielen Fällen, was machen die erst, wenn die Zugang zu einer Waffe haben?
Ich habe gerade ein ganz beliebtes
Argument ist ja, die Waffen sind ein sogenannter Equalizer, also ein Gleichmacher im Sinne von, wenn ich körperlich unterlegen bin, bin ich es durch die Waffe nicht mehr. Und in vielen Fällen ist ja die körperliche Unterlegenheit noch etwas, das jemanden davon abhält, eine Konfrontation zu suchen, weil er befürchten muss, davon ja mehr Schaden zu nehmen als der andere, ne? Und wenn das halt wegfällt, weil derjenige da einfach eine Waffe zücken kann, Ja.
Es ist tatsächlich unterschiedlich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und seit diesem Jahr hat sogar Texas und ich glaube noch einige andere Staaten erlaubt, dass man ohne Genehmigung eine Waffe tragen darf. Also wenn du 21 bist, brauchst du nicht mal mehr einen Waffenschein. Es gibt nur, wenn du ausdrücklich ein Waffengenehmigungsverbot hast.
Weil also du zum Beispiel Felon bist, ne? Also
ja, genau, wenn du Ex-Sträfling oder weiß ich nicht, irgendwie sowas, dann darfst du es nicht. Aber alle anderen können einfach ab 21, du brauchst nicht mal einen Waffenschein, du kannst einfach so, wie du in einen Laden gehst, dir einen Snickers kaufst, kannst du einfach dir eine Waffe tragen und die teilweise wie im Wilden Westen an deinen Gürtel schnallen.
Ich glaube, die sind auch nicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die sind nicht mal notwendigerweise registriert. Da gab es zumindest immer so diese Schwierigkeiten auf diesen Gebrauchtwaffenmärkten, wenn dort irgendwelche Waffen verkauft wurden, dass dann nicht mehr nachvollziehbar war, wer der eigentliche rechtmäßige, in Anführungsstrichen, Besitzer ist. Aber es kann auch sein, dass das nur aus Nachsicht der Händler, also ne, dass die Händler halt nicht aufgepasst haben, dass es deshalb ein Problem ist, obwohl es tatsächlich eine eindeutige rechtliche Regelung gibt, das weiß ich nicht.
Übrigens von diesen knapp 40.000 Schusswaffentoten, die ich eben vorgelesen habe, sind knapp 60% Suizide.
Ja.
Ist auch interessant.
Das ist halt noch eines von diesen Dingern, dass Suizide mit Schusswaffen halt sehr erfolgreich sind. Das klingt jetzt total zynisch, aber so ist es gar nicht gemeint. Ich glaube, irgendwie im Bereich 90% oder 95%, was jetzt wiederum sehr komisch klingt, weil man denkt, wer schießt denn auf die Entfernung daneben? Aber es gibt halt immer mal die Möglichkeit, dass Leute sich damit halt nur in Anführungsstrichen verletzen und dann halt kampfunfähig, wie wir auch immer, sind und dann noch gerettet werden können. Und dann gibt es halt auch viele Argumente, die halt sagen, eines der Probleme bei Suizidanten ist eben, dass eine hohe Tödlichkeit des gewählten Mittels halt insgesamt tatsächlich zu mehr Suiziden führt. Die Gegenthese wäre halt, dass man sagt, naja, wenn er es mit Methode 1 nicht schafft, dann wählt er oder sie halt einfach Methode 2. Aber das ist halt nicht immer so, ne? Oft ist es halt so eine Spontanentscheidung und wenn man dann halt mit einem Knopfdruck quasi mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit über 90% sich das Leben nehmen kann, dann ist das tatsächlich ein ziemlich großes
Problem. Habt ihr schon mal mit einer Waffe geschossen? Mit einer echten?
Mit einer echten Waffe, nee.
Nee.
Möchtet ihr mal?
Ja, auf jeden Fall. Ich war ja vorletztes Jahr in Los Angeles auf der E3 und da gibt es ja diverse Shooting Ranges und wir hatten überlegt, ob wir mal zu einer fahren, haben es dann aber zeitlich nicht geschafft, aber das will ich auf jeden Fall mal machen. Ich war ja auch nicht bei der Bundeswehr oder so, ich habe in meinem Leben noch nie eine echte Waffe in der Hand gehabt, geschweige denn abgefeuert, und jetzt mal unabhängig von der moralischen Implikation und vor allem, ich muss mich da jetzt auch nicht hier explizit positionieren, wo meine Stellung, was das angeht, ist, aber einfach mal damit rumballern, da bin ich einfach ehrlich, auf so einer Shooting Range, auf irgendwelche Plastikflaschen oder irgendwelche Zielscheiben, da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich wette, das macht Spaß. Es kann mir kein Mensch erzählen, dass das nicht Spaß macht. Das macht schon Spaß auf der Kirmes mit diesen super läppschen
Luftgewehren. Da fängt es ja eigentlich an, oder?
Wenn du dir da so eine Rose abschießt, das alleine macht schon Spaß. Es macht Spaß mit Wasserpistolen, es macht Spaß mit Nerfpistolen. Also erzählt mir nicht, dass es nicht Spaß macht, wenn du eine echte AK in der Hand hast und auf eine fucking Wasserflasche schießen kannst und die explodiert vor deinen Augen. Das macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, ich glaube auch.
Das sage ich. Natürlich weiß ich, das ist eine Tötungsmaschine und man supportet damit wahrscheinlich eher den nicht richtigen Zweck und weiß ich nicht, was, jada, aber du hast mich gefragt, ob ich mal Bock drauf hätte und ja, ich hätte Bock drauf. Und auf einen Raketenwerfer auch und einen Panzer. Ich würde gerne mal in einem Panzer fahren.
Raketenwerfer klingt in der Tat spannend.
Oder?
So. Das ist bestimmt unfassbar teuer, oder?
Ich kenne einen, warte mal, wer ist denn das? Irgendjemand bei mir, ich glaube, der Daniel Schröckert, der war ja bei der Bundeswehr und ich glaube, der hat schon mal eine Panzerfaust abgefeuert.
Boah.
Wie krass, stell dir das mal vor, Leute, die bei der Bundeswehr sind, die lernen einfach eine Panzerfaust abzufeuern, logischerweise. Es macht ja total Sinn, dass die das lernen. Ja, aber das wird jetzt hier dann die Leute, die jetzt zuhören, nicht überraschen, die bei der Bundeswehr waren, aber für mich als jemanden, der noch nie eine Waffe in der Hand hat, dann neben einem zu sitzen, der einfach was, so, ja, dann drückst du drauf, dann machst du die Rakete, wuff, dann machst du bumm. Also irgendwie, dass es einfach Leute gibt, die schon mal einen Raketenwerfer benutzt haben.
Kann man denn vielleicht auch irgendwie so sich einmieten, dass man mal so Bordwaffen bedienen kann auf Flugzeugen und Helikoptern?
Wie jetzt? Du meinst
Ja, zum Beispiel hier diese A10, dieser Flieger mit dieser Mega-Maschinen-Granaten-MG-Dings da. Muss man mal gucken, es gibt YouTube-Videos davon, wie das Ding ballert, mit welcher Frequenz. Und das ist doch bestimmt auch spannend, aber ich glaube, da kostet dann vermutlich jeder einzelne Schuss irgendwie 50 Euro und 3 Sekunden gedrückt halten, kostet ein Jahresgehalt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man an Bord von einem militärischen Flugzeug gelassen wird, aber...
Ja.
Mal zum Ausprobieren.
Bevor ich jetzt böse Zuschriften kriege oder so, möchte ich noch eine Sache kurz sagen. Stellt euch mal Folgendes vor. Sehen wir mal so eine Shooting Range als eine Art Puff für...
Oh Gott. Wo geht diese Geschichte wieder hin?
Jetzt warte doch mal.
Wo geht diese Geschichte
hin? Nein. Jetzt warte, lass mich doch erst mal ausführen. Also, würde es nicht viel weniger, vielleicht, naja, das ist unlogisch, weil es gibt diese Shooting Ranges ja auch in Amerika. Okay, aber vielleicht funktioniert das Argument doch. Wenn es diese Shooting Ranges nicht gäbe, würde es vielleicht noch mehr Waffentote geben. Weil angenommen, du hast dieses Bedürfnis, eine Waffe abzufeuern und kannst das in so einem Safe Environment machen. Ähnlich wie Sex in einem Bordell. Das heißt ja auch immer, wenn es keine Prostituierten gäbe oder keine Bordelle oder so, dann würde wahrscheinlich die Vergewaltigungsrate viel höher sein. Und in dem Sinne, ich übertrage das auf die Waffen, wenn du sagst, okay, wenn die Leute können da hingehen, eine Stunde lang irgendwie wild auf Flaschen und auf irgendwelche Dummies ballern und dann haben die ihre Aggression rausgelassen und haben gar nicht mehr das Bedürfnis, eine eigene Waffe zu haben oder auf irgendjemanden zu schießen.
Es ist halt die Frage, ob das diejenigen, die potenziell auf andere schießen, von irgendetwas abhalten würde. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, du ziehst dir Boxhandschuhe an und haust auf den Sandsack, das ist ja nicht dasselbe, wie jemandem ins Gesicht zu hauen.
Nee, aber du kannst auf jeden Fall eine gewisse Aggression vielleicht loswerden.
Vielleicht, ja. Und vielleicht ist es aber auch so, dass die Leute sich denken, hey, jetzt wo ich weiß, wie das mit dem Sandsack geht, möchte ich bitte die nächste Eskalationsstufe haben.
Ja klar, okay, das gibt's natürlich immer, dass die Leute in Kampfsportverein gehen, um das dann in Wirklichkeit anzuwenden. Aber also es ist zum Beispiel bekannt, dass der Boxsport in Amerika viele, viele Leute in den Ghettos und so weiter von der Straße holt und generell Sport ja auch dafür sorgt, dass die Leute sich eben eher auf den Sport konzentrieren und weniger auf kriminelle Dinge.
Mhm.
Glaubst du nicht? Doch, ist aber so.
Ja, doch. Also ich glaube das schon, aber ich denke halt gerade an die Richtung, selbst in den extremen Fällen, wenn ich mir so die Profisportler, bei mir ist die Sachen, die ich gerne geguckt habe, Football und Basketball angucke, wie viele Leute es gibt, die in der Jugend halt das eine oder andere Zusammentreffen mit dem Gesetz hatten, formulieren wir das mal so, die selbst zu einem Zeitpunkt, wo sie ausgesorgt haben und berühmte Spitzensportler sind, immer noch auf total dumme Ideen kommen, die ihnen quasi das gesamte Leben, die gesamte Karriere versauen, Michael weil sie Vick. Immer noch alte Kontakte, zum Beispiel, da gibt es ja viele Fälle, ne? In der NFL alleine, da gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele alleine an Morden Beteiligte, Mordversuchen Beteiligte es gibt. Und Verstöße gegen Waffengesetze auch. Also da gibt es schon eine ganz schöne Menge Namen. Und dann nehmen wir jetzt mal die aktuellen Fälle ganz mit raus, mit Sachen, die jetzt nichts unmittelbar mit Kriminalität zu tun haben, die als Jugendlicher fortgesetzt wird, sondern einfach mit unglaublich dummen Entscheidungen, wie der eine Spieler neulich von den Raiders war es, glaube ich, der dachte, es ist eine prima Idee, mit 2 Promille sich in seine Corvette zu setzen und mit 250 km/h einen anderen tot zu rasen.
Oh krass, habe ich gar
nicht gut.
Ja. Okay, kommen wir mal weg vom Waffenthema, kommen wir mal zum Thema Drogen.
So schöne nämlich, Themen, ne?
Ich habe eine andere Frage. Ja. Es wird ja jetzt mit der neuen Koalition Marihuana legalisiert und da würde ich gerne mal eure Einschätzung haben. Also wir sind ja uns alle drei einig, wir haben alle noch nie in unserem Leben Marihuana konsumiert.
Noch nie Marihuana gespritzt.
Ich bin ja auch richtig aufgeregt schon, wie das dann, das kribbelt bestimmt beim ersten Mal, wie sich das anfühlt. Wenn es dann so ist, dass man in die Apotheke gehen kann und sich da einen Joint kaufen kann zum Beispiel, würdet ihr das machen? Wärt ihr bereit, das dann mal auszuprobieren und zu gucken, wie die Wirkung ist?
Bei mir ist das ja eine Sache, die gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, weil im Rahmen meiner Erkrankung und deren Therapie tatsächlich medizinisches Marihuana zumindest im Gespräch ist oder sein kann. Ne? Also ich halte das zumindest für möglich. Mhm. Ob ich das jetzt irgendwie besonders aktiv verfolgen werde, ich glaube nicht. Dafür ist das Thema an sich für mich zu unspannend. Also, dass ich jetzt denken würde, oh mein Gott, ich brauche unbedingt Marihuana.
Also, ich werde das natürlich auf alle Fälle machen, weil ich habe ja schon sehr viel darüber gehört und habe selber ja noch keine Erfahrung damit. Deshalb muss ich das natürlich machen, auf alle Fälle.
Mein Vorschlag wäre dann, wenn es soweit ist, dass wir dann vielleicht
eine Sondersendung machen,
wo wir das alle einfach live ausprobieren und mal gucken.
Ja. Ein als wissenschaftlicher Test, meinst du?
Ja, wir machen das, weil ich glaube, das ist natürlich auch für viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen interessant, wie wir wie da die Reaktion ist.
Auch, ja. Ich finde, unsere Pflicht als wissenschaftlicher Podcast ist ein Stück weit ja auch die Aufklärung.
So sieht es aus. Das erwartet, glaube ich, unser Publikum von uns. Mhm. Und ja gut, dann ist das schon mal, ich weiß ja noch nicht, wann es dann soweit ist, aber eben.
Ja, Ostern oder Weihnachten, dann kannst du direkt so ein Körbchen leer fressen.
Also ich freue mich da schon ein bisschen drauf, ehrlich gesagt, wenn ich das dann mit euch dann richtig aufgeregt.
Was ist denn bei euch im Hintergrund? Ist das der Hund?
Ja, es sind im Moment zwei Hunde. Das ist ja so. Unser kleiner Wuffel hat hier in der Nachbarschaft einen anderen Wuffel als besten Freund. Der heißt Pico. Und der kommt morgens immer hier rüber um 8 Uhr, weil die Kollegin bis 12 Uhr arbeitet. Und da haben wir gesagt,
keinen Bock auf den Hund hat und ausschlafen will und deswegen ihn an euch abschiebt.
Damit sie arbeitet ja von 8 Uhr bis 12 Uhr. Und damit der Hund nicht so ganz alleine ist und das ein guter Freund unseres Hundes ist, kommt er hier rüber und dann flitzen die durch die Wohnung.
Was ist das für ein Hund, Jochen?
Das ist so ein, ich weiß es nicht, der hat so große Augen, Fledermausohren, einen Schwanz hinten so und ist sehr klein, kurze Beine, kläfft der Sound ist sehr hoch und der mag mich, glaube ich. Der springt immer an mir hoch und gibt mir Küsschen und leckt mich. Ich weiß nicht, die Hunde stehen auf mich, glaube ich.
Jetzt auf einmal, ne? Nachdem es am Anfang so eine Hassliebe mehr war.
Ja.
Jetzt bist du der Hundepapa im Viertel. Ach, wie schön.
Leute, ist euch eigentlich bewusst, ich meine, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir heute Folge 150 aufnehmen. Also 100, es ist eigentlich ein Jubiläum. Eine ganz besondere Folge. Wie, wenn ihr so rückblickt.
Die Leute, die 150 Jahre verheiratet sind, die feiern ja auch Triple Diamant dann, glaube ich, ne? Oder so.
Diamant? Ist das 50?
Ich weiß nicht. Entschuldige, ich kenne mich da nicht aus.
Ja, aber wer hätte das gedacht, dass wir 150 Folgen hier machen? Ich finde das eigentlich...
Da sollten wir uns selber mal auf die Schulter klopfen. Das machen wir ohnehin viel zu wenig.
Ja, ich klopfe mir schon häufig auf meine Schulter. Also.
Und ich finde, ihr solltet uns als Zuhörer auch auf die Schulter klopfen. Wir brauchen nur noch einen Hashtag für.
Ja, wir haben leider nichts... Spektakuläres geplant irgendwie.
Das liegt aber einfach daran, dass bei uns jede Folge derart spektakulär ist,
das stimmt natürlich,
dass sich das schlecht einer draufsetzen lässt.
Man muss ja sagen, es gibt ja auch, ihr kennt das ja, dass man so nach der Folge dann so sagt, war das denn gut, habe ich denn gut performt, war die nicht so langweilig? Und dann kriegt man aber trotzdem immer positives Feedback und dann denkt man immer Sex. So. Ja.
Da kriegt ihr positives Feedback?
nein, es war super, Schatz. Ja. Mach dir keinen Kopf. Das war der beste Sex, den ich je hatte. Ja,
mach dir keinen Kopf.
Ja, genau. Mach dir nichts draus.
Ist doch gar nicht so schlimm.
Aber kannst du jetzt nochmal aus dem Schlafzimmer rausgehen, mir nochmal 10 Minuten geben? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe wieder was gelesen über die WM, die anstehende.
Die nächstes Jahr, nee, ist nächstes Jahr, ne?
Ist sie dieses Jahr oder ist sie nächstes Jahr?
Moment, was haben wir? Wir haben 21, das ist in einem geraden Jahr, also normalerweise. 22 müsste wieder sein.
Ist die im
November
Winter?
22
nächstes oder November, Jahr.
Dezember 22, glaube ich.
Sonst wäre es auch schon ein bisschen...
Sonst wäre schon...
Wer kennt das nicht irgendwie?
Wir haben doch schon Dezember.
Wie so angucken mit so einem heißen Glühwein, die Fäustlinge gerade ausgezogen... Mit den nassen Moonboots von draußen vom Spaziergang kommen.
Die und haben dann jetzt zum Beispiel, habe ich gelesen, die haben unter anderem in Katar, aber hauptsächlich, also ausgegangen ist es von Saudi-Arabien, aber dann natürlich auch die anderen mitgezogen, die haben den neuen Steven Spielberg-Film, ein Remake von West Side Story, kommt jetzt in die Kinos, kommt, ist seit Donnerstag, glaube ich, in den Kinos, verboten in Saudi-Arabien, weil dort, also für alle, die West Side Story nicht kennen, das ist ja ein klassischer, eines der bekanntesten Musicals eigentlich, die es gibt. Und da singen, kämpfen, aber eigentlich singen die Straßengangs gegeneinander, wenn man so will, in den 50er Jahren. Und in der Neuauflage gibt es ein Bandenmitglied, das transgender ist.
Hm.
Und da ja Homosexualität verboten ist in Saudi-Arabien, ist also auch der Film verboten. Und Katar hat das auch mitgezogen. Und interessanterweise. Man kann
nicht erwarten, ne? Die sind ja so als eher
so tolerant, ja, total tolerante Staaten. Und interessanterweise, weil das ist eine Disney-Produktion. Und normalerweise ist ja Disney so, dass die sagen, okay, dann schneiden wir, dann schneiden wir das raus für euch, weil die wollen,
ja, wollen ja nicht uns, ne? Da ist ja Zielgruppe.
Genau, wir wollen ja die Kohle. Und Saudi-Arabien ist tatsächlich ein wichtiger Kinomarkt für westliche Blockbuster-Filme. Aber Walt Disney hat gesagt, wir schneiden nicht, beziehungsweise ich sage euch, wie es ist, es ist ein Steven Spielberg-Film. Steven Spielberg hat gesagt, wir schneiden nicht. Und Steven Spielberg hat mehr zu sagen als Walt Disney offensichtlich. Und jetzt ist das einer der ersten Filme, glaube ich, wo nicht geschnitten wird für Saudi-Arabien. Und infolgedessen wird der Film dort nicht ausgestrahlt und in Katar auch nicht. Und ich erzähle das einfach nur deshalb, weil in diesem fucking Land, in dem die West Side Story nicht in die Kinos kommen kann, weil dort eine Transgender-Person drin vorkommt, in dieses Land fahren die ganzen Fußballnationen und spielen Fußball und tun so, als ob alles cool ist.
Mhm.
Ist das nicht irgendwie ein bisschen crazy?
Total.
Ist das nicht ein bisschen crazy? Ich weiß nicht. Also ich finde, es ist ein bisschen crazy, dass du in ein Land fährst, wo du sagst, okay, Homosexualität ist hier verboten. Ja, okay, aber ansonsten, hier geht es lang zum Fußball.
Ja, stimmt. Wo wir wissen, dass die Fußballer alle zum Beispiel auch die Wettbewerbe in Russland boykottieren würden, wo es da ganz ähnlich aussieht. Ne?
Das stimmt natürlich. Ja. Das kann man natürlich noch ausweiten auf viele andere Länder mit fragwürdigen Gesetzen und so weiter, aber das finde ich schon.
Die Frage ist vielleicht auch, ist Boykott ein richtiges Mittel oder sagt man einfach, okay, was mir fehlt, ist einfach mal Statements von Fußballern. Einfach mal, die haben ja alle so Schiss, irgendwie sowas zu sagen in Interviews. Die geben ja Interviews, ja. Und man kann da ja auch dann mal, wenn man dort ein Turnier spielt, einfach mal.
Was willst du denn sagen? Die FC Bayern ist gesponsert von Qatar Airways.
Ist doch egal.
Kannst du nicht sagen.
Ja, das ist ja das Problem. Dass du nichts mehr sagen kannst. Also, warum? Ja, warum sagt nicht mal einer was?
Weil er dann seine Karriere gefährdet damit und nichts ändert, weil die WM trotzdem in Katar stattfindet.
Ja.
Warum sagst du nichts, wenn einer sich vordrängelt? Weil das ausgerechnet du dich jetzt gerade beschwerst, dass die Fußballer nichts sagen, Jochen. Da fühle ich mich schon wieder angegriffen. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht üben wir es erstmal im kleinsten Wartezimmer in Husum im Impfzentrum, bevor du erwartest, dass ein Fußballer vor die Welt tritt und sagt, ey, dieses Land ist nicht in Ordnung.
Tja. Aber kann man das, also ist das schlimm, das zu erwarten? Oder ist das
total? Es ist ja nicht so, als ob das nicht passieren würde, ne? Das ist ja jetzt auch nicht so, als ob das nicht passieren würde, dass Fußballer sich kritisch gegenüber irgendwas äußern. Das passiert ja alle Nase lang. Das ist ja auch sogar bei der letzten EM passiert, wo es die Diskussion gab, irgendwie hier Regenbogenflagge oder nicht, wo sich ziemlich jeder Fußballer oder Unverband mit eingeschaltet hat und gesagt haben, naja, das und das finden wir halt in Ordnung, das und das finden wir nicht in Ordnung. Also das kann man auch nicht sagen, dass da kein Fußballer sich traut, den Mund aufzumachen, ne? Und gerade was Menschenrechtsverletzungen betrifft, ich weiß, die Dänen, glaube ich, haben sich da irgendwie schon zu geäußert, nachdem sie sich qualifiziert hatten. Aber ja, es geht dann halt nicht so weit zu sagen, wir üben Kritik und machen dann etwas, was tatsächlich einen Einfluss hat.
Das ist, glaube ich,
weil der irgendwie Punkt. Kritik üben und mit einem Fähnchen auf den Platz gehen, schön und gut, aber zu sagen, wir treten nicht an, wäre halt wieder eine andere Nummer. Und wenn das halt 16 oder 20 Mannschaften machen würden, dann würde es eine interessante WM werden, vor allen Dingen auch für die Sponsoren. Denn das ist ja immer so etwas, was ja so den größten mittelbaren Druck halt hat, wenn die Sponsoren eben abspringen. Solange das halt nicht passiert.
Ich finde halt auch, also Spieler, klar, kann man sagen, aber es müsste ja schon mal, es könnte ja schon mal bei den Fans losgehen. Also du könntest ja schon, also es gibt ja viele, viele Leute, wo du sagen kannst, die könnten boykottieren. Die Fans könnten boykottieren, weiß ich nicht, Sportjournalisten könnten boykottieren, Fernsehsender könnten boykottieren. Also wo, theoretisch kannst du da überall ansetzen, aber dann finde ich natürlich auch den Punkt von Georg, den er so angedeutet hat, ein bisschen valide, dass du dann sagen kannst, ja, aber Russland, also, oder weiß ich nicht was, also dann musst du bei jedem Land, wo so ein Sportevent ist, erstmal einen Background-Check machen. Also das ist, es ist halt immer dieses, da haben wir auch schon tausendmal drüber geredet, dieses Doppelmoral-Ding, wo fängst du an, die Linie zu ziehen und ab wann sagst du, das ist nicht mehr in Ordnung, und dann politisierst du natürlich Sport komplett. Und das ist eigentlich auch nicht im Interesse von allen. Ich finde, wenn, dann in erster Linie, als erstes müsste, wenn, dann der Fußballverband, der Deutsche Fußballverband oder so, müsste Stellung beziehen, weil du dann die Spieler im Prinzip schützt und trotzdem eine klare Ansage machst. Und das wird natürlich niemals passieren, weil natürlich alle gerade im Fußball korrupt sind und damit drin hängen.
Und die nächste Frage ist natürlich, also wenn wir halt sagen, Boykott ist eine der vermutlich krassesten Möglichkeiten, um schnell was zu bewegen. Die nächste Frage ist halt, ist das insgesamt die beste Möglichkeit oder ist vielleicht tatsächlich eine bessere Möglichkeit zu sagen, wir fahren in ein entsprechendes Land und vertreten dort unsere Werte. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann muss man noch dazu sagen, dass es ja nicht in jedem Land so ist, nur weil es irgendeine eine Regelung oder Gesetze gibt, dass die auch bedingungslosen Rückhalt in der Bevölkerung hat. Also hat es vielleicht einen größeren Wert, wenn wir sagen, wir solidarisieren uns mit der Bevölkerung in diesem Land, die eben auch gegen diese Art von Gesetze oder Verhaltensweisen kämpft. Das weiß ich halt nicht. Ich kann es nicht eindeutig sagen, was da der richtige oder falsche Weg ist. Aber es ist keine so ganz leichte und
folgendes Szenario. Was haltet ihr davon? Stellt euch diese Szene vor. Deutschland bei der WM in Katar. Wir schießen, sagen wir mal, im Halbfinale.
Das geht schon gut los, optimistisch.
Timo Werner schießt das Tor, 90. Minute, 2-1 gegen, weiß ich nicht, welche Nation alles mitspielen, Spanien. Wir gehen ins Halbfinale, aber direkt nach dem Tor rennt Timo Werner zu Leroy Sané und gibt ihm einen Zungenkuss. Als Geste.
Ja.
Als Jubelgeste.
Das klingt nach einer Netflix-Serie, einer neuen.
Was würde passieren? Gehen dann direkt die Sniper oben aufs Dach und oder was passiert? Aber das wäre doch mal eine starke Geste, wenn du als Torjubel sozusagen irgendwas in diese Richtung machst. Das wäre mal, das würde um die Welt gehen. Du wärst instant.
Ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern zumindest in bestimmten Ländern wieder mit Verzögerungen gesendet wird, um sowas zu verhindern. Und zwar nicht nur, um solche Gesten zu verhindern, sondern um auch potenziell alle möglichen anderen Arten. Ich sage jetzt nur sowas wie Attentate oder so, ne? Dass man halt niemandem die Möglichkeit geben will, dass das Stadion als politische Bühne für egal was zu nutzen und man dann den Sicherheit wählt. Wir sagen, es wird 10 Sekunden verzögert gesendet und wenn irgend sowas passiert, blenden es die entsprechenden Länder, die es interessiert, eh aus. Das hatten wir ja schon bei Weltmeisterschaften, ne? Die, glaube ich, dann nach Saudi-Arabien übertragen wurden und wo dann bestimmte Bilder, ich glaube, es war in dem Fall, glaube ich, ging es nur um Frauen, die zu sehen waren im Publikum, ne? Ersetzt wurden durch andere Stadionbilder, die dann in die Länder übertragen wurden.
Das ist mein lebendes Brian. Sie was, irgendwas.
Ja, ja.
Ja. Okay, wir kommen aber jetzt zum Rätsel. Wir haben hier tolle Themen: Drogen, Katar, Unterdrückung, Suizide, Waffengewalt. Das ist der große Spaß-Podcast.
Das ist 150. In der 150. Folge. Haben wir irgendwas eigentlich noch ausgelassen?
Ja, ich habe Folge 200, gibt es das große Depression-Special.
Ja. Ich wollte noch zu den Waffen ergänzen. Ich habe mal so richtig Bock, ist mir eben noch eingefallen, Handgranaten zu schmeißen. Ich brauche mal so eine Kiste mit 100 Handgranaten und dann in irgendwie im Wald und mit Granaten schmeißen. Das ist
Jochen, also wir kennen halt dein motorisches und dein Heimwerker-Talent. Wenn wir dich mit einer Kiste mit 100 Granaten im Wald lassen, dann kommst du nicht zurück. Dann
kommt nur die Kiste zurück.
Hatte ich euch schon die Geschichte erzählt mit der Pyrotechnik, die ich im Eimer hatte? Bei Silvester? Ja, ne? Ich glaube. Ich erzähl's nochmal ganz kurz für alle, die alten Folgen nicht gehört haben. Ihr kennt ja auch diese Teppiche, die man zu Silvester kriegt, ne? Wo diese kleinen an einer Lunte dran sind, diese Teppiche. Und da gibt's ja die auch in unterschiedlicher Stärke, ne? Und ich habe also praktisch so einen Plastikeimer gehabt und die ganzen Teppiche entwirrt. Das heißt, ne, das heißt, du hast einzelne kleine Sprengkörper, alle in Eimer rein. Und dann habe ich mich ans Fenster gestellt und die mal rausgeworfen. Und in diesem Eimer waren auch China-Böller und große. Also es war alles einfach.
Dann ist einfach ja eine Kippe reingefallen.
Nee, aber eine Lunte.
Schön.
Das war echt ein Alarm. Und es stand innen im Haus im Fenster.
Und du möchtest eine Kiste mit 100 Handgranaten haben im Wald.
Ja, ganz ehrlich. Jetzt bin ich mal gespannt.
Wir haben eine Frage von Dennis. Was ist ein Hühnergott?
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Jochen, warum schreibst du mir WhatsApp-Nachrichten, obwohl ich neben dir wohne und du einfach vom Balkon rüberschreien könntest, so wie du es immer machst, wenn ich Videospiele spiele?
Ich mache das einfach total gerne, habe ich festgestellt. Ich habe automatisch den Griff zum Handy und tippe lieber, als dass ich brülle. Meine Frau macht das übrigens genau umgekehrt. Die brüllt lieber und schreibt WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich bin ja eher so der Tipper, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
WhatsApp ist auch das Thema jetzt. Und ja, Jochen, erzähl mir doch mal ein bisschen was über WhatsApp. Ich kenn diese App überhaupt nicht. Ist sie denn sicher?
Eddie, pass auf, wenn du es nicht kennst, von mir wirst du es jetzt erfahren. Natürlich ist es sicher. Und es darf sich natürlich auch jeder Fragen zur Privatsphäre stellen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man
das ist wichtig, ja,
solche Gedanken sich macht. Und das machen wahrscheinlich auch viele. Hier den Kopf ausschalten ist eben, tja, ziemlich doof. Also das, was du sagst, sich darüber Gedanken machen, ist legitim, Eddie.
So, du redest gerade mit mir so, als wenn du die Sendung mit der Maus vertonst. Aber okay, also WhatsApp ist super sicher, ja?
Ja, natürlich ist es super sicher. Private Nachrichten und Anrufe werden nämlich verschlüsselt. Ins Spiel kommt hier die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende, vom einen Ende zu anderen Ende verschlüsselt. Ja. Und die sorgt genau dafür, dass Nachrichten nur vom Versender und vom Empfänger eingesehen werden kann und niemand sonst hat Zugriff. Und jetzt sage ich dir eins, noch nicht mal WhatsApp selbst hat Zugriff drauf.
Wie, selbst die Firma selber kann auch nicht lesen, was ich da schreibe? Das ist ja cool.
Nein, kannst du nachlesen.
Das ist ja mega.
Ja, Infos dazu gibt es auf whatsapp.com/privacy. Da steht nämlich nochmal alles haargenau drin, falls du mir nicht glaubst. Also ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, ja? Also guck mal weg, ich schreibe dir jetzt mal was.
Nein, bitte.
doch, warte.
Nein.
So, jetzt abgeschickt. Siehst du, das bleibt jetzt komplett unter uns und niemand in diesem Podcast wird jemals erfahren und auch nicht WhatsApp, was ich dir geschrieben habe. Und bist du dabei?
Okay, ich fange an. Handelt es sich dabei um ein Tier?
Nee.
Ha, siehst du?
Handelt es sich dabei um einen Menschen?
Nö.
Handelt es sich dabei um einen Gegenstand?
Ja.
Macht man mit diesem Gegenstand etwas mit Tieren?
Nee.
Hühnergott. Handelt es sich um einen Gegenstand, den Menschen benutzen?
Ja, kann man so sagen. Ja.
Im Haushalt?
Nee.
Ich wollte erst sagen, natürlich benutzen Menschen den Gegenstand, aber das war schon so zögerlich, dass es schon interessant ist. Also es handelt sich offensichtlich um einen Gegenstand, der gar nicht so viel gebraucht wird die ganze Zeit, von Menschen zumindest.
Ich gebe schon mal den ersten Tipp, von gebraucht werden kann man in dem Zusammenhang auch nicht reden.
Okay, es ist, oh, okay, der Hühnergott, ist das so eine Art Vogelscheuche?
Nee, ist es nicht, ganz eindeutiges Nee. Ich überlege nur gerade, ob ich dann gesagt hätte, dass er nicht gebraucht wird, weil eine Vogelscheuche wird ja durchaus gebraucht. Ne? Also die,
ja, aber da, die stellt man halt irgendwo hin und bei Gebrauch denkt man ja vielleicht eher an etwas,
so,
was
ja,
nicht so, ja, mit dem man hantiert. Oder
nee, bei Vogelscheuche hätte ich schon gesagt, dass die gebraucht wird.
Okay.
Moment, es geht jetzt um Gegenstand, der eigentlich nicht gebraucht wird, habe ich das richtig verstanden, Eddie?
Nein, also halt Aber ja, also naja, so ein bisschen, er hat schon gesagt, wird gebraucht, aber ein bisschen zögerlich. Also ich würde jetzt nicht sagen,
es ist jetzt nicht so ein Gebrauchsgegenstand wie Messer und Gabel, die man täglich in Benutzung hat, sondern eher etwas, den man selten benutzt, möglicherweise auch gar nicht so bewusst.
Ein Hühnergott halt.
Ja, gut. Benutzt man den, wenn man den benutzt, oder wird er draußen benutzt?
Erstmal wieder die Frage, wie du auf Benutzen kommst, weil ich noch nicht gesagt habe, dass er überhaupt benutzt wird.
Ja, da ist
das ist nochmal ein Tipp. Also ich glaube, Benutzen bringt dich in eine falsche Richtung. Benutzen klingt, also Benutzen impliziert für mich eine Anwendung.
Ja, alles klar, alles klar. Der ist einfach da und macht irgendwas, dieser Hühnergott. Ne? So, der ist für irgendetwas aber nützlich. Ah, Gott, das sind aber viele vielleicht.
Naja, da es ein Gott ist, kann Georg da nur schwer drauf antworten, weil die Wahrheit ist natürlich, es ist Quatsch, aber für viele Leute hat es ja trotzdem Nutzen. Wie eine Religion.
Wie war nochmal deine Frage, Jochen?
Habe ich gerade vergessen. Ich stelle eine andere.
Alter.
Geschickt.
Dieser Hühnergott.
Ja.
Ist es ein Gegenstand, der größer als ein Auto ist?
Nee. Also üblicherweise nicht.
Ist das so eine Art Buddha? Üblich. Wie so eine, etwas, das angebetet werden kann oder angehimmelt werden, so eine Art symbolische, oder wie Jesus am Kreuz oder sowas?
Ich sag mal, jein, das geht so ein bisschen in die richtige Richtung. Ein bisschen.
Kannst du ja jetzt lösen. Hühnergott.
Ist der Hühnergott eine Art Symbol? Okay, warte. Ist der Hühnergott, handelt es sich beim Hühnergott tatsächlich auch um für manche einen Gott?
Nee, ich glaube, so weit kann man nicht gehen.
Hatten wir die Frage schon, ob das was irgendwas mit Hühnern zu tun hat? Hatten wir das schon gefragt?
Ich hatte mit Tieren gefragt.
Hat das irgendetwas mit Hühnern zu tun?
Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen was von dem revidieren muss, was ich eben gesagt habe. In Teilen ist das möglich, ja. Also.
Was jetzt?
Was?
Dass es etwas mit Tieren zu tun hat.
Achso, okay. In Teilen ist es. Okay, alles klar, verstehe. Okay, in Teilen ist es möglich. Er fühlt mich wahrscheinlich auf eine falsche Fährte, muss ich noch dazu sagen.
Ich weiß nicht, ob es dir extrem hilft. Vielleicht schon, aber.
Okay, aber es ist jetzt nicht explizit was für Hühner, nehme ich daraus. Also, es ist so groß wie ein Wohnzimmertisch.
Nee.
Kleiner. Kann man es hinstellen?
Bestimmt, ja, möglich.
Okay, wird es aufgehängt?
Und eher.
Okay, es ist ein, der Hühnergott ist, ist es, es ist ein, eine Art Banner.
Nee.
Der Hühnergott hängt an der Wand? In der Regel?
Nee, würde ich nicht sagen.
Hühnergott. Warum Gott, Eddie? Stell dir doch mal diese Frage. Warum, was soll der Gott da drin? Was ist das Göttliche an dem Hühnergott?
Naja, ich schätze mal, dass das einfach nur so eine Redewendung quasi ist. Es ist für irgendwas, zum Beispiel, hat es was mit Sport zu tun?
Nee.
Nimmt man diesen Hühnergott, ist der für unterwegs? Nimmt man den mit?
Kann man, ja. Möglich.
Der
jetzt gebe ich eventuell nochmal, ich gebe gleich Etienne nochmal einen Tipp. Für den Fall, dass wir das eben noch nicht geklärt hatten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, gebe ich nochmal einen Tipp.
Aber nochmal zu Verständnis, der wird doch von einem Menschen bewusst dann benutzt. dieser Hühnergott. In bestimmten Situationen benutzt man ihn.
Kann, ja. Kann.
Hat dieser Hühnergott einen besonderen Effekt auf irgendetwas?
Nee. Ihr habt eben, glaube ich, gefragt, ob der aufgestellt wird, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr gefragt habt, ob der aufgehängt wird.
Ich habe aufgehängt, ich habe an der Wand, hängt man den an die Wand gefragt.
Das kann gemacht werden oder es wird manchmal gemacht oder wurde manchmal gemacht. Wenn ich das mit Nein beantwortet haben sollte,
ja,
dann hier die Korrektur. Es kann gemacht werden und es wird manchmal gemacht.
Gut, das hätte mich jetzt auf... Jetzt
ich glaube nicht, dass dir das viel hilft, aber...
Wer ist dran?
Du.
Du bist dran.
Okay, also der Hühnergott. Wird der Hühnergott angefertigt?
Nee.
Nee.
Richtig, nee, wird's nicht. Das ist eigentlich ein interessanter und
wichtiger Teil dabei. Gut, das ist sehr gut. Das war sehr gut, Eddie. Jetzt bin ich auf einer sehr guten Fährte, glaube ich. Also, der Hühnergott wird nicht angefertigt. Denn der Hühnergott kommt in der Natur vor und wird gefunden.
Kann man so sagen, ja.
Echt? Das überrascht mich. Okay. Der Hühnergott wird in der kommt in der Natur vor. Und der Hühnergott ist eigentlich eine Pflanze.
Nee.
Ah!
Aber das ist ja sehr interessant. Also der Hühnergott kommt in der Natur vor und es gibt nicht nur einen Hühnergott.
Richtig, ja. Es ist eine Bezeichnung für einen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften. Allgemeine Bezeichnung dafür.
Okay, und dieser Gegenstand kommt häufiger in der Natur vor.
Er ist relativ selten, aber insgesamt, wie weltweit gesehen, kommt er häufiger
vor. Also sowas wie so
mehr als einmal, gibt es mehr als zehnmal, gibt es mehr als hundertmal.
Geht dann so eher in die Richtung. So
wie ein vierblättriges
Wollte ich gerade sagen, wie so ein vierblättriges Kleeblatt, okay. Oder ein Einhorn.
Frag mal.
Oder ein Einhorn.
Ich habe eine gute Frage, Eddie.
Nee, sei ruhig. Also es kommt in der Natur vor. Es ist selten. Der Hühnergott. Okay, es ist keine Pflanze. Kommt in der Natur vor, ist keine Pflanze. Oh Mann, ey. Was kommt denn in der... Okay, nee. Na, das ist auch... Ist es ein Tier? Nee, hab ich... Nee. Ist es ein Tier? Mhm.
Okay. Alles klar.
Was?
Es kann ja nur eine Sache sein.
Was?
Der Hühnergott.
Sag.
Ich glaube, es ist ein Stein, der gefunden wird und Glück bringen soll.
Ist schon verdammt nah dran. Stein ist richtig.
Oh, Jochen, du Penner.
Im weitesten Sinne ist Glück bringen, vermutlich kann man so sagen, gibt Leute, für die das Glück bringt.
Aber ich bin weiter dran.
Er hat eine wichtige Eigenschaft, die ich wissen will.
Also, es ist der Hühnergott, ich bin noch weiter dran, ne? Weil ich ja nicht komplett falsch. Also, es ist ein Stein, den man für etwas benutzt. Vielleicht, aber auch nicht.
Warte mal. Es gibt Leute, die ihn für etwas benutzen, ja.
Aber der Hühnergott ist eigentlich, den findet man und den findet man einfach nur schön und hängt ihn sich hin. Ein schöner Stein. Nicht,
wenn du den schön findest, hängst du den vielleicht hin.
Ja, genau. Das gilt
auch, vermutlich auch versteinerte Haufen Kacke. Okay. Dass es Leute gibt, die schön finden,
also sich dieser,
hinhängen, was, ist aber nicht meine jetzt, Frage.
Die Frage ist ja, was für eine Funktion hat dieser Hühnergott?
Nee,
was,
die Frage ist, welche Eigenschaft
hat er? Welche Eigenschaft hat dieser Stein? Genau. Welche Eigenschaft? Der Hühnergott, der ist besonders flach.
Nee.
Ah! Jetzt kann er die lösen.
Ja? Kann er? Weil es nur noch eine andere Eigenschaft gibt, die Steine haben.
Ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm wirklich zu.
Hühnergott. Und wieso heißt der Hühnergott?
Ah, denk doch mal logisch jetzt. Ja, Gott und so.
Denk doch mal logisch. Wenn ich da kurz einwerfen darf, logisch denken bringt hier nicht zwingend was.
Okay. Also hat es was mit der Form zum Beispiel des Steines zu tun?
Ja, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Bringt dich das jetzt auf, bringt dich das jetzt weiter, ist die Frage.
Das musst du uns schon überlassen. Uns bringt eigentlich grundsätzlich alles weiter, was von dir rauskommt.
Ist der, ja. Aber der ist, der Stein, das ist ein Stein, den man, also den kann man aufheben. Ist jetzt nicht ein Fels, irgendein Stein, der angeschwemmt ist und den man nicht bewegen kann, sondern schon, kann man aufheben wie eine Muschel.
Theoretisch kann das auch ein sehr großer Stein sein, den du möglicherweise nicht aufheben kannst. Aber im Allgemeinen, die ich kenne, wir hatten Hühnergötter zu Hause bei uns, die waren klein, die konnte man
leicht aufheben. Ihr hattet Hühnergötter?
Mhm, meine Mutter hatte davon welche.
Wo hattet ihr den her?
Weiß ich nicht.
Darf der doch gar nicht sagen. Ich bin dran.
Wieso, wo war denn mein Nein?
War kein Nein?
Nö.
Ich bin dran, Jochen, entspann dich. Also der Stein. Es geht im weitesten Sinne um die Form des Steines, um die Eigenschaft des Steines. Was kann denn ein Stein für Eigenschaften haben?
Ja.
Wie kann ich das erfragen? Lass mich kurz überlegen. Vielleicht sollten wir uns erstmal überlegen, was ist die normale Eigenschaft eines Steins? Ein Stein halt. Mhm.
Das ist das Unspektakulärste auf der Welt, was es gibt. Ein Stein. Oder? Da liegt ein Stein.
Grundsätzlich. Ui.
Ja. Hm? Okay, und ein Hühnergott ist ein Stein, der
Ja, Jochen, komm.
Die Form eines Kreuzes hat.
Nee. Oh, das wäre selten, glaube ich, oder?
Er muss ja eine besondere Eigenschaft haben. Jetzt müssen wir nach dieser Eigenschaft fragen. Gehen wir doch mal logisch an die Sache ran. Mhm. Ist das eine Eigenschaft, wovon der Mensch glaubt, dass sie positiv ist? Also hat er eine auf den Mensch positiv auswirkende Eigenschaft?
Was sollte das denn sein? Was denkst du, Jochen?
Ja, zum Beispiel schnallen sich ja viele Leute irgendwelche Steine an ihre Halskette, weil sie denken, das ist gute Energie.
Heilstein.
Ein Heilstein oder so. Und dann glauben die, der heilt mich oder der gibt mir Schutz. Sowas in die Richtung. Ne?
Aber das ist ja keine Eigenschaft, die dieser Stein hat. Wenn ich nach einer Eigenschaft frage, dann frage ich ja nach einer tatsächlichen Eigenschaft. Und
deshalb habe ich ja gefragt, glauben die Menschen, oder du kannst ja als Mensch irgendeinem Ding auch eine Eigenschaft andichten, so weißt du?
Es gibt Aberglaube.
Der heilt. Dann glauben sie, die Eigenschaft ist der, ja, ist ein Heilstein.
Aberglaube.
Okay.
Bezüglich dieses Steines.
Aber bin ich jetzt nochmal dran?
Nee, bist du nicht.
Aber fragen wir doch mal den Schiedsrichter.
Ja, aber du hast doch eine falsche Frage. Also
habe ich ein Nein gekriegt?
Nee, du hast kein Nein gekriegt.
Was hast du denn gefragt?
Ich weiß nicht mehr.
Oh mein Gott.
Nein, ich wollte wissen, ob der Stein eine Eigenschaft hat, die für die Menschen, wo die Menschen glauben, es ist, diese Eigenschaft ist von Vorteil oder ob sie eine Eigenschaft andichten sozusagen.
Ja, das hatten wir im Prinzip auch schon geklärt. Aber ja, also kann man so sagen. Ist aber eigentlich nicht das, worauf ich hinaus will. Okay,
also die Eigenschaft, er ist besonders glatt.
Hattest du, glaube ich, schon gefragt, oder?
Nee.
Flach hast du gefragt.
Flach. Jetzt
hast du
glatt gefragt. Jetzt frage ich mal glatt.
Kreuz habe ich gefragt, dann frage ich jetzt, naja, rund ist natürlich dumm, weil es gibt viele runde Steine. Ist dieser Stein farbig?
Nee.
Ist dieser Stein besonders leicht?
Nö.
Jetzt haben wir gleich alles durch.
Ich glaube, ich bin zu dumm.
Also er würde euch auffallen. Wenn ihr mit Familie spazieren geht, würdet einen solchen Stein sehen und finden, dann würdet ihr ihn möglicherweise aufheben und sagen, guck mal, was ich gefunden habe.
Glitzert er?
Nee.
Guck mal, was ich gefunden habe. Dieser Stein hat die Eigenschaft, dass er aussieht wie etwas anderes. Also wie...
Nee.
David Pferd. Hasselhoff.
Oh. Das ist nicht.
Also ich glaube, wenn der nächste Tipp, ich habe noch eine Idee für einen Tipp, aber das ist, glaube ich, zu einfach dann, wenn ich diesen
Tipp. Ja, dann kriege ich den Tipp.
Dieser ja. Stein hat die Eigenschaft. Okay, also es ist klar, er sieht irgendwie anders aus, aber ich check einfach nicht, wie ein Stein noch aussehen kann.
Ja, ich fürchte, ihr habt den groß noch nicht gesehen.
Klein. Ja, es kann sein. Ich könnte jetzt sämtliche geometrischen Formen durchgehen.
Ja, lass mal machen.
Ja, okay, ist der Stein trapezförmig? Mm-mm.
Der ist viereckig.
Mm-mm. Dreieckig. Mm-mm.
Der hat Ecken.
Mm-mm. Ihr kommt damit nicht voran, okay. So wie ihr fragt.
Danke. Oh. Guck doch mal, ein Stein, das ist ein... Ah.
Oh, warte, ist der hohl?
Geht in die richtige Richtung. Ich sag mal nicht nein.
Jetzt weiß ich, was es ist.
Wo.
Ich weiß es, ich kann lösen. Eddie, du bist massivst unter Druck.
Jetzt halt die Schnauze, Mann. Der ist was? Moment, der ist,
ich kenne
der
ihn.
Ist nicht hohl, aber es geht in die richtige Richtung.
Ich kenne den Stein. Ich also, weiß, wie die aussehen.
So dran.
Ich weiß, was es ist.
Du willst mich nur jetzt rausbringen, damit ich es nicht löse. Also der Stein ist nicht hohl, aber es geht in die richtige Richtung.
Ja.
Aber wenn, dann ist es ja nein, dann wäre ja Jochen dran.
Deswegen sage ich, wenn es in die richtige Richtung geht, lasse ich das mal gelten.
Okay, dann lässt es gelten, okay.
Oh.
Okay. Ich habe wahrscheinlich nur noch einen Shot. Warte, lass mich überlegen. Was ist,
nicht nur
was
wahrscheinlich. Ist
nicht hohl, aber geht
in die ich richtige Richtung. Ich löse.
Keine Ahnung, jetzt fehlt mir nur noch eines, der ausgehöhlt, wie eine Tasse.
Nein. Nee. Also, der Hühnergott. Es ist doch Folgendes. Der sieht eigentlich aus wie ein Hühnerei, außer es ist so ein bisschen rund oval und wenn man den aufmacht, wenn man den aufschneidet, sind da innen drin...
Ich aufschneide den Stein.
Ja, wenn man den in der Mitte durchschneidet, dann hat man eine ganz glatte Oberfläche. Da drinnen sind funkelnde, ich weiß nicht, was es ist, Kristalle... Edel, sehr edelig. Also von außen sieht er schrumpelig aus, aber von innen offenbart er seinen Glanz und da drin, ich weiß nicht, was da drin ist, Edelsteine, glänzende Steine. Ja, wie beschreibe ich's? Weißt du was? Bei alten Leuten liegen die überall rum auf dem Schreibtisch.
Fabergé-Eier.
Georg. Also ich weiß nicht, wie man. Ich kann es nur beschreiben. Also der. Du schneidest
Ach,
den auf
weiß,
und
du meinst,
schneidest
diese,
den
diese,
auf und innen drin ja. sind glänzende, der ist glänzend und das sieht aus wie in einer Tropfsteinhöhle voller funkelnder.
Überhaupt nicht. Nicht mal so ein bisschen.
Was? Was? Aber die gibt's doch, diese Dinger.
Ja, du meinst.
Es gibt auch Ponys. Deswegen ist der Stein kein Pony.
Aber was soll's denn sonst sein, Mann?
Da war Etienne sogar noch besser mit seinem Hohl und mit an einer Seite irgendwie ne, offen oder so.
Kennst du die, Eddie, das diese Steine?
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
In die richtige Richtung, Etienne.
Aber okay,
oh Hohl. Gott.
Warte mal.
Da lässt er mich eine halbe Stunde hier philosophieren von dem Stein und sagt, ich...
ja.
Das stimmt einfach gar nicht.
Ich glaube, ich weiß es.
Lieber ein bisschen.
Ich hab's.
Oh. Ja.
Hat der Stein ein Loch?
Ja, ein natürlich vorkommendes Loch. Es ist ein Stein mit einem natürlich vorkommenden Loch. Ich hätte euch sonst noch letztes noch den Tipp gegeben, denkt mal ans Aufhängen. Was kann man denn besonders leicht aufhängen? Stein im Loch. Und ich kenne die, meine Mutter hatte die früher und hat die halt eingefädelt an so einem Lederbändchen oder einer Kette und um den Hals hängen als Glücksbringer. Aber wie ich jetzt auch noch erfahren habe, soll es wohl auch welche gegeben haben, die aufgehängt wurden, um Haustiere und Geflügel zu schützen vor bösen Geistern.
Aber warum heißt der Hühnergott?
Weil er Geflügel schützen sollte. Und Geflügel waren viele Hühner gegen böse Geister.
Ey, es kotzt mich jetzt gerade sowas von an.
Stein mit dem Loch.
Ein Stein deswegen, mit dem Loch,
wenn ihr
wie bist du,
würdet,
wie bist du jetzt bitte auf das Loch?
Ihr bestimmt aufheben und sagen, guck mal, was ich gefunden habe.
Ausgehöhlt, hohl, und
ja, ist die Vorstufe quasi.
Und dazu, Georg, ne? Sagt jedes Mal, das geht in die richtige Richtung, aber da gibt es ja nicht mehr viel.
Aber auf ein Loch wäre ich jetzt auch nicht gekommen, tatsächlich.
Es ist auch nicht so leicht, darauf zu kommen, weil man, wenn man die noch nie gesehen hat oder nicht kennt, dann denkt man bei einem Stein halt nicht an irgendwas mit einem natürlichen Loch drin.
Glückwunsch. wahnsinnig enttäuscht.
Dankeschön an Dennis für die Frage.
Ich war so aufgeregt, weil du so sicher wieder mal warst.
Ja,
ich hab auch gedacht, so jetzt weiß
das. Natürlich, das war doch die eine von zwei möglichen Antworten.
Ich hätte ja wissen können, dass da eh die falsche Antwort kommt. Aber trotzdem habe ich wie jedes Mal denke ich, scheiße, jetzt hat er es. Ich falle auch jedes Mal drauf rein.
Ich denke aber auch jedes Mal, ich hab's. So. So.
Wir sind auf der Patreon-Seite, patreon.com/podcast-ohne-Namen. Und da könnt ihr uns natürlich supporten und den Podcast werbefrei einen Tag vor Release, vor offiziellem Release bekommen, wenn ihr uns dort supportet. Ab, ich glaube, 2 Euro oder so ist man dabei. Und ihr könnt natürlich die Folgen kommentieren und uns Fragen stellen, die wir hier immer reinnehmen. Und hier hat zum Beispiel BS die letzte Folge kommentiert von meiner Koffergeschichte und schreibt: Lieber Eddie, den Frust über den Kofferangriff ohne Entschuldigung kann ich gut verstehen. Dennoch möchte ich für zukünftige Flugreisen zu bedenken geben, dass eine mögliche Eskalation im Flugzeug nicht nur teuer werden kann, sondern auch Folgen haben kann, wenn man zum Unruly Passenger erklärt wird. Im Notfall ist die Crew gezwungen, jemanden zu fesseln und am Ende wird man von Beamten abgeholt. Aus internationalen Flügen kann das noch viel stärkere Folgen haben, wie beispielsweise eine erschwerte oder gar verwehrte Einreise. Daher lieber kein Trubel, Verspätungen oder ähnliches verursachen, da das einfach nur teuer wird. Und natürlich immer auf die freundliche Crew hören und deren Anweisungen befolgen. Wir freuen uns sehr, Sie demnächst wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Ja, das ist mir natürlich klar und deshalb hätte ich ihn ja auch abgefangen, nachdem wir gelandet sind.
Aber das heißt, die Crew muss tatsächlich üben, wie man Leute fesselt, ne? Also die müssen das ja mal in ihrer Ausbildung lernen.
Und dann schreibt hier auch noch Matt Nuri, schreibt: Moin Eddie, wegen der Flugzeuggeschichte. Leider ist in dem Moment keine Rechtfertigung durch Notwehr möglich, da der Angriff bereits beendet ist und nicht mehr gegenwärtig ist. Selbst wenn der Angriff nicht vorsätzlich war, hättest du noch die Möglichkeit, eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu stellen. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid. Das finde ich ist ein guter Tipp. Ich hätte einfach raushumpeln können und dem Typ einfach verklagen können auf Schadensersatz oder so.
Aber hätte ich das befriedigt? So wirklich?
Ja.
Okay.
Wenn ich wüsste, dass irgendwas Schlechtes passiert. Ja,
du bist ja nicht in den USA, wo du dann 4 Millionen Schadensersatz wegen deines Traumas kriegst.
Nee, aber es reicht mir schon zu wissen, dass er irgendwie einen Prozess am Hals hat und sich damit rumärgern muss. Ich will ja einfach nur so viel Strafe haben, dass er sich das nächste Mal doppelt überlegt, ob es das wert war, gegen mein Knie zu poltern. Versteht ihr? Da geht es ja nicht um die persönliche Bereicherung. Das wäre natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber erstmal nicht das primäre Ziel.
Polnische Taubengurke, 86.
Klar.
Nur mal eine Frage.
Taubengurke?
86. Ich bin 35. Wann fing es bei euch an mit der akuten Vergesslichkeit?
Ja, Jochen, wann fing das an? Als ob er das noch wüsste, ne?
Ey, aber mit 35, das ist aber schon, das fing sehr früh an, glaube ich. Man kann ja, ich finde, man kann ja Dinge vergessen, wenn man genau weiß, wo sie sich im Kopf befinden und sie dann irgendwann wiederholen. Das finde ich jetzt nicht so.
Die sind, ist ja dann kein Vergessen.
Okay, Vergessen ist komm, löschen, ne?
Ja, also dass es halt weg ist.
Okay, ich meine jetzt vergessen, wo es ist. Also auf der Festplatte muss es noch sein, man muss es nur wiederholen können. Verstehst du? Das ist ja ein Unterschied.
Wenn du es wiederholen kannst, dann hast du es ja nicht vergessen.
Das ist richtig. Also, okay, es ist nicht ein komplett vergessen, es ist nur ein Auslagern.
Was? Auslagern?
Versteht ihr das?
Auf also, eine Festplatte.
Ja. Also ich würde jetzt, aber in meinem Fall würde ich jetzt nicht von einer akuten Vergesslichkeit sprechen, sondern einer Optimierung der Speicherplatte. So könnte man es vielleicht nennen. Denn das System wird optimiert und Dinge, die weniger wichtig sind, werden an andere Stellen ausgelagert. Ihr könnt mir überhaupt nicht folgen, so wie ich euch angucke. Ihr habt so große Augen.
Ja.
Okay. Gut.
Aber wir reden immer noch von der Situation, dass du beim Quiz eine Frage stellst, danach stellt Etienne eine Frage und du stellst deine Frage nochmal. Was daran jetzt optimierte Auslagerung ist, das leuchtet mir noch nicht so ganz ein.
Das ist ein Fehler, ein Systemerror.
Richtig, ich schreibe Lesefehler quasi
genau. Auf
der Kissplatte.
Okay, Benjamin, was war euer, hatten wir die? Euer, wo wir gerade vergessen sind. Ich suche mal
eben. Frage, du sagst Benjamin, was war euer, hatten wir die?
Was war euer erstes Mobiltelefon? Modellmarke.
Ach, das war so ein Siemens. Nokia 6210 oder wie das heißt.
Siemens S irgendwas, S25 oder so?
Da, wo man diese Antenne rausgezogen hat.
6310, Nokia 6310, glaube ich.
Echt? Ich hatte auch so ein Siemens, das war dieser Knochen, glaube ich, ne? Aber das war nicht mein erstes, ich hatte noch eins davor.
Ich glaube, ich hatte auch noch eins davor.
Nee, ich hatte das Nokia 5130 als erstes. Das hatte noch so eine kleine Mini-Antenne. War so ein richtiger Klotz.
Aber Nokia war damals so der Leader auf dem Markt, ja, oder? Ja,
auf jeden Fall. Oh, Leute, wisst ihr noch die Zeit, als Handys sozusagen, nicht Smartphones, Handys, ne? Als die anfingen. Was das für eine geile Zeit war. Wir kommen ja aus einer Zeit, weiß ich nicht, Miami Vice, wo dann irgendein reicher Drogenbaron in seiner Luxus-Simulator so ein Autotelefon und im besten Fall so ein Koffer.
Ja, so ein C-Netz war das, glaube ich.
Ja. Hatte und es war komplett schon Wahnsinn. Ich war mal mit meinem Vater in New York, als ich 11 oder 12 war für eine Woche und er hatte da einen Bekannten, der hatte ein Autotelefon. Also er hatte wirklich einfach eingebaut ins Auto so ein Telefon neben der Handbremse und eine Freisprechanlage und ich weiß noch, wie mich das geflasht hat. Das kam, da dachte ich, ich bin fucking Michael Knight. Als der dann da irgendwo langgefahren ist und wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner Mutter oder was weiß ich, telefoniert aus dem Auto heraus.
Für 8 Mark die Minute.
Ja, irgendwie so. Ich glaube, der war auch wahrscheinlich rich as fuck, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und dann irgendwann hatten wir Handys.
Mhm.
Das ist heutzutage für alle jungen Menschen natürlich so selbstverständlich, aber für unsere Generation, die noch diese analoge, nicht analoge, aber diese Welt kennt, wo wenn du ich hatte eine Schwester, also ich habe immer noch eine Schwester, aber wenn die telefoniert hat mit ihrem Freund 5 Stunden lang, dann war ich 5 Stunden lang nicht erreichbar. Es ging einfach nicht. Du warst nicht existent. Dann sind deine Freunde ohne dich ins Schwimmbad gegangen, weil bei dir ja besetzt war. So, und diese Zeit kennen wir ja noch. Und dann kommt das Handy und du bist jederzeit überall erreichbar. Das ist so ein fucking Game Changer.
Mhm. Mhm. Und du konntest SMS schicken für 40 Cent das Stück.
Ja, genau. Du musst es aufpassen, dass du nicht zu viele SMS schickst. Ich weiß noch, die Handyverträge waren dann irgendwie so, ja, die ersten 50 SMS inklusive. Was? 50 SMS inklusive?
Mhm. Und also ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie so die Standard-Handy-Rechnung am Anfang so um die zwischen 50 und 100 Mark war noch günstig, ne?
Ja. Aber in dem Bereich hat sich ja fast immer noch eingependelt, zumindest bei mir.
Okay, bei mir nicht. Und damit weniger aus.
Ich habe, glaube ich, so 40 Euro
Flatrate. Hatte ich auch so ein Club-Handy? Das fand ich immer scheiße.
Ja, nee, hatte ich nie.
Auch. Ja? Doch, hatte ich auch.
Aber da ist das nicht eigentlich scheiße gewesen?
Ich glaube, Samsung. So ein silbernes Samsung-Club-Handy. Hm. Fand ich geil. Es hat einfach diese Mechanik, ist einfach das Ding, was da Bock macht. Wenn es klingelt und du kannst es so klick und wenn du, das Schönste war das Auflegen. Wenn du das dann so zusammen.
Das gibt's ja wieder, ne? Oder es kommt doch jetzt wieder mit.
Mit ihr Smartphones, die man zusammenklappen kann. Das finde ich auch geil. Wir hatten mal ein Event, der war gesponsert von Samsung und da hatten wir dieses neue Samsung Galaxy, was weiß ich, wie es heißt, was du so zusammenklappen kannst. Und das hat direkt Bock gemacht. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach, die Haptik daran macht Spaß.
Aber ich meine, wir sind ja mit Handys groß geworden, wo man noch wusste, wie ein Telefon aussieht und dementsprechend, wie man sich einen Hörer ans Ohr hält. Heute hast du ja teilweise das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wie so ein Telefon funktioniert. Und was ich schon alles an Haltungen von Mobiltelefonen gesehen habe beim Sprechen, das Toastbrot, ne, dass man sich so irgendwie, dass man so hält, dann habe ich Mickey Maus Ohren schon gesehen, irgendwie das Ding so an die Seite vom Kopf gehalten. Wo ich mich halt frage, hat das irgendeinen Vorteil, den ich noch nicht kenne, oder haben die Leute einfach vergessen, wie das Grundprinzip von so einem Telefonhörer ist?
Ich würde sagen, dass einfach dieses ans Ohr halten mit der Muschel ans Ohr und mit dem Mikrofon unten, das ist nicht unbedingt die natürlichste Form. Das haben wir uns natürlich antrainiert mit dem Telefon, aber es ist nicht die bequemste. Es ist vielleicht einfach bequemer, eine andere Position zu finden.
Findest du das Toastbrot bequemer?
Teilweise, ja, würde ich schon sagen. Toastbrot finde ich irgendwie angenehmer, aber es sieht natürlich beschissener aus. Es hat halt so direkt so eine, ich weiß nicht, so eine arrogante Konnotation irgendwie, dieses
Das sieht scheiße aus, ja.
Es sieht scheiße aus, ja. Aber es ist angenehmer als die ganze Zeit so. Weil es ist ja fast wie eine Freisprechanlage. Ja, Georg.
Der Hai.
Der Hai. Der Jay Leno. Ja, keine Ahnung. Also, da können wir eine ganze Extra-Folge drehen über.
Kann das bitte mal jemand untersuchen, Handys. Weil vielleicht ist das ja auch so eine, also zum einen, dass es nicht mehr notwendig ist, einen Hörer wie einen Hörer zu halten, obwohl wir ja immer noch das Symbol des Telefonierens, ne, die Hand mit dem Daumen und dem kleinen Finger als Hörer gehalten, benutzt man ja immer noch. Und vielleicht stellt sich auch heraus, die effektivste Art und Weise zu telefonieren ist eben das Toastbrot.
Und dann wird dieses Symbol, dann das, also kleiner Finger und Daumen, was man sich so hinhält, verschwindet zunehmend und das wird quasi, ruf mich an. Und du hältst so eine flache Hand vor den Mund. So, ruf mich an. Das ist, call me.
Haben wir sowas schon gehabt? Dass so ein universelles Symbol sich geändert hat zu einem neueren? Weil wir haben schon häufiger darüber gesprochen, es gibt ja noch dieses, das Speichersymbol ist noch immer eine Diskette. Obwohl wir seit Jahrzehnten nicht mehr wirklich auf Disketten speichern. Mhm. Und das Telefonieren-Symbol ist immer noch, ne, der Daumen und der Ringfinger und die ausgestreckten Finger halt. Das Scheibe runterkurbeln-Symbol ist immer noch das Kurbelsymbol, obwohl wir seit Jahren, die meisten zumindest, denke ich mal, in ihren Autos halt elektrische Fensterheber haben. Gibt es schon etwas, Frage auch ans Publikum, wo sich die Geste einem neueren angepasst hat? Also die Geste dafür verändert hat.
Sehr gute Frage, Georg. Das ist eine sehr gute Frage. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber wenn euch was einfällt, schreibt es bitte direkt auf die Seite, dann werden wir das nächstes Mal vorlesen.
Ja. Man kann ja bei Patreon auch einfach, man muss ja nicht nur Fragen stellen, man kann ja auch sie einfach mal äußern. Nepp hat das gemacht. Ich lese es euch einfach, lasst es einfach mal wirken. Hallo ihr Pornösen, langer Fan und Enthusiast. Hier meine Frage. Was macht für euch Evolution aus? Laut Evolutionstheorie passen Lebewesen sich den Lebensbedingungen ihrer Umgebung an. Während wir Menschen uns aus irgendeinem Homo aus dem Latein entwickelt haben, der in einer Sandbox aufgewachsen ist, dachten Pferde, es wäre eine großartige Idee, längere Hälse zu haben, um an Blätter zu kommen. Wieso machte sich keiner dieser Geschöpfe die Mühe, Stimmbänder zu entwickeln, um die anderen Giraffen zu fragen? Wie wäre es mit einer Leiter? Ich meine sogar, einige Ziegen klettern auf Bäume hinauf und stellen sich offensichtlich gegen den Strom und erklimmen die Bäume mit ihrer plus 20 auf Klettern. Selbst Katzen können klettern und das sind Fleischfresser. Also hätten diese Prä-Giraffen darauf kommen können. Kein Diss gegen Katzenevolution oder Darwin beabsichtigt, aber wenn das so weitergeht, wächst der Hals von Giraffen bis zum Mond, wenn ihnen jemand flüstert, dass wir vorhaben, andere Planeten zu kolonialisieren.
Ja, also das ist natürlich ein altes Thema. Warum haben Giraffen so lange Hälse? Aber ich finde viel interessanter, weil Giraffen, das ist ja das Besondere, haben ja nicht nur lange Hälse, sondern auch lange Beine. Und das bedeutet, dass der Körper auch sehr weit über dem Boden ist. Was wiederum dazu führt, dass wenn Giraffen schwanger sind und Kinder kriegen, was passiert?
Die fallen von großer Höhe runter.
Es fällt runter und klatscht auf den Boden, wenn der Dottersack, in dem das ist, nicht genug auffängt, weil die sind ja auch schwer dann. Und überleg mal, stell dir mal vor, wir Menschen, du wirst geboren und klatscht erstmal auf den Boden. Das Erste, was dir passiert, ist erstmal Patz. Wie scheiße das ist. Und ich glaube, das hat Giraffen nachhaltig in ihrer Evolution unglaublich beeinflusst. Ja. Weil wenn das Erste, was du isst, erstmal eine Nackenschelle mehr oder weniger ist, bevor dich einer in den Arm nimmt.
Geboren.
Ja, so sieht's aus.
Wie Footballspieler.
Außerdem frage ich mich grundsätzlich, warum haben Giraffen lange Beine und einen langen Hals? Wird's nicht ausreichen, kurzen Hals zu haben und dafür doppelt so lange Beine? Also ich meine,
weil, naja, der
brauchen
Hals,
die den langen Hals?
Der lange Hals ist natürlich auch sehr filigran. Du kommst da durch Zweige durch und so weiter. Ein kurzer Hals ist ja dann, wäre ja am großen Oberkörper und dann könntest du vielleicht nicht so gut das navigieren. Plus wahrscheinlich auch eine Gleichgewichtsgeschichte. Aber ich habe einen guten Freund, der ist Giraffe. Den können wir vielleicht einfach mal einladen in den Podcast. Dann kann er uns das einfach selber.
Und dann frag ihn doch vorher mal, warum er nicht dann vielleicht einen doppelt so langen Hals, aber dafür kurze Beine hätte. Das würde ja auch gehen.
Ich versuche dem Ranzen, er ist natürlich sehr busy, gerade in der Winterzeit.
Aber dann kippt er doch um.
Also wenn
das ist wie beim Baukran, da brauchst du ja auch die Ausleger, damit der Kran nicht.
Aber du kannst die Beine könnten ja theoretisch in so einem Winkel vom Körper abstehen. Wenn du
Beinen, aber doppelt so lang im Hals, dann kippt die doch ständig.
Ja, weil sie kann ja A, erstens, ihr kennt das ja bei Trapezläufern, die haben ja so eine Stange in der Hand. Und theoretisch könnten Giraffen ja praktisch eine Stange auch halten mit dem Maul, um sich auszutarieren. Und vor allen Dingen, und das ist ja noch viel wichtiger in dem Fall, die Beine können ja wie bei einem Bauwagen, der etwas, oder bei Feuerwehrwagen, der hat ja so Füße, die er ausfährt und die stehen seitlich ab, um Halt zu haben.
Aber dann verlierst du ja die Höhe von den Beinen.
Ja, aber dafür knallen die Kinder nicht so brutal auf den Boden. Moment,
eine Frage. Hast du gerade vorgeschlagen, dass eine Giraffe eine Trapezstange im Mund
mit
hält,
dem Maul damit sie nicht
umkippt? Ist das wirklich die Lösung?
Ja, oder?
Ja, okay.
Sie hat einen Hilfsaffen auf dem Rücken, der die Stange hält. Das geht auch.
Wir hatten Affen auf dem Rücken.
Ja. Ich würde sagen, wir schieben die Frage noch ein bisschen raus, bis ich hier.
Mensch, das wäre doch eine super, super Symbiose-Tier. So ein Ballastaffe.
Ein Ballastaffe?
Einfach nur ein fetter Affe, der sich auf den Rücken, also auf den Hintern von so einer Giraffe setzt.
Mhm. Und sammelt.
Damit die das den
so,
den
und langen als, Hals besser. Genau, und als Belohnung kriegt dieser Affe eben immer Früchte, wo er selber nicht drankommt, weil er nicht so hoch klettern kann, weil es zu kalt ist.
Ja,
oder er
darf die Kacke fressen oder so. Das ist ja dann auch bei den Tieren oft so, ne?
Deshalb,
das, was übrig bleibt und nicht verdaut wird. Das
halten wir fest, die Evolution hat nicht alles richtig gemacht. Im Tierreich gibt es noch viel zu verbessern.
Auf jeden Fall bei Symbiosemöglichkeiten mit Sicherheit. Symbiosemöglichkeit Nummer 1, Ballastaffen.
Top. Wir haben den Ballastaffen entdeckt und ich würde sagen, an der Stelle kann es nicht mehr besser werden. Der Podcast ohne richtigen Namen hat mal wieder abgeliefert.
Mhm. An dieser Stelle sei noch unser Merch-Shop erwähnt. Der ist voll von großartigen Dingen. Unter anderem gibt es jetzt T-Shirts und Hoodies vom FC Lobberich Dick Logo. Ja, und es gibt die neuen Pornsocken. Die sind wirklich, kann ich nur an jedem ans Herz legen. Mhm. Die sind wirklich richtig schick. Die fühlen sich hervorragend an. Ich habe sie selber an.
Top-Socken, ja.
Apropos FC Lobberich, die hatten quasi spielfrei am Wochenende. Der Gegner ist zwar angetreten, hat dann aber das Spiel abgebrochen. Ist jetzt 2-0 gewertet für Lobberich und das ist jetzt, glaube ich, die Winterpause. Jetzt
kommt wieso, die Winterpause. Wieso ist das abgebrochen worden?
Weil der Gegner es abgebrochen hat. Der hat dann nicht weitergespielt.
Warum?
Ist angetreten, weil sie zu wenige waren. Waren 7 Leute, glaube ich, insgesamt.
Okay.
Und wenn sie gar nicht angetreten wären, hätten sie zudem noch 100 € Strafe zahlen müssen an den Verband. Aber durch das Antreten und dann quasi aufhören zu spielen, mussten sie diese Strafe nicht zahlen, was auch total beknackt ist. Mhm. Aber gut.
Das war gestern, am Sonntag.
Am Sonntag, ja.
Genau. Ja. Der TIV Nettetal 2 war das übrigens, der mit zu wenig Spielern angereicht.
Nächstes Spiel ist dann wann, Eddie? Weißt du es auch da auf dem Plan?
Kann ich
9 Jahre. Jetzt ist Winterpause, sagst du, Georg, und dann.
Ich glaube schon, ja. Ich meine, es war letztes Mal noch ein Spiel bis zur Winterpause. Wenn das gewesen ist, dann müsste jetzt Winterpause sein.
Warte mal, was ist denn FC Lobberich Dick E? E-Junioren. Ach so, nee. Nee, steht hier nicht. Aber ich glaube mal, dass dann dieses Jahr erstmal nichts mehr ist.
Ja, spätestens wenn das Spiel ansteht, dann werden wir eine Spielankündigung rausgeben können. Ja,
genau. Also deshalb gab es auch keinen Stream am Wochenende. Nur zur Info. Das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Folge 150. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Macht es gut.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.